Podcast.
Tada.
Ach, dieses neue Intro. Auch an alle Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieses Intro gut gefällt oder nicht so gut gefällt, gerne mal da lassen, ob euch das, das alte besser gefallen hat, das neue besser. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Erstmal dir, Tobi.
Ja, hallo Lukas, moin.
Ich und alle Hörerinnen und Hörer, moin.
Ja, genau. Das, wo du es sagst, finde ich schön, denn es ist mir auch schon häufiger in die Gedanken gekommen, dass wir darüber mal sprechen sollten, ob denn den Hörern das neue Intro gefällt oder nicht. Es ist halt kürzer. Es ist halt nicht die beste Qualität. Ich hatte einem...
Das passt sich dem Podcast an.
Nein.
Okay, Soundqualität. Ja doch, wir sind
der... Wir sind mit Abstand der beste Drittliga-Podcast, den es gibt, für den SV Meppen.
Ja, okay. Stefan und Micha vom Pottbolzer Podcast hatten gut Schnappatmung, als sie das gehört haben, aber hast du nochmal gut gerettet, ja.
Pottbolzer, das ist auch Essen auch und so, oder?
Ja, Essen auch, ja.
Ja. Das ist doch keine dritte Liga, ist doch lächerlich.
Und Magdeburg Podcast gibt es auch, großartiger Podcast. Gibt ja viele Drittliga-Podcasts. Man muss ja jetzt den Audiobeweis sozusagen, so langsam muss man sich vielleicht damit abfinden, dass er tatsächlich nicht mehr wiederkommt, obwohl sie es uns ja persönlich versprochen haben, sogar Auge in Auge.
Ja.
Aber gut. Ja gut, ich meine, die haben auch viel zu tun.
Ja.
Ja, und auch viel zu tun, glaube ich, abseits, was man so auf Instagram und so sieht, was die da so machen und tun müssen. Quiche essen unbedingt, genau, das ist das Allerwichtigste.
Ja.
Nee, aber dann sei das den Kollegen gerne verziehen, auch wenn sie natürlich unbedingt wiederkommen müssen. Aber gut, ja, Hin- und Rückrunden, Rückblick 2021. Habe ich mir so aufgeschrieben heute.
Also ein bisschen hart gesagt, Rückrunden, Rückblick, dann ein Spiel.
Ja,
muss man. Nehmen wir halt mit.
Nehmen wir halt so mit. Also eigentlich auch so ein, ja, eigentlich ist es mehr definitiv eigentlich nur Hinrunde, weil ich habe mir auch noch aufgeschrieben und die abschließende Frage zu klären, ob wir aufsteigen am Ende der Saison oder halt nicht. Und da habe ich nur die Hinrunde berücksichtigt und nicht das letzte Spiel. Aber klären wir dann im Endeffekt auch noch, ob wir aufsteigen.
Ich würde übrigens einfach mein Fazit für die bisher gesehenen Spiele auch schon mal raushauen und einfach sagen, dass Schmidt einander passt.
Dass Schmidt einander passt jetzt endlich, genau.
Ja,
finde ich gut.
Insgesamt, der Trainer passt sich gut rein mit der Mannschaft, das läuft alles tippitoppi. Aber gut, wir gehen ja jetzt insgesamt ein bisschen drauf ein.
Ja, und bevor wir in Medias Res gehen, muss ich mich erstmal bei dir bedanken, Tobi, dass du dich hier trotz Kränkeln dich noch sozusagen vor das Mikro wagst und vor die Kamera. Also
tatsächlich,
zumindest für mich.
Tatsächlich heute Social Distancing, weil ich muss, nicht um Gottes Willen, da ich Corona habe, sondern weil ich Leute kenne, denen es nicht so gut geht. Oder wobei denen geht es gut, aber die haben es halt gehabt. Deswegen darf ich mich schön in Quarantäne befinden. Hat mir aber zeitgleich auch die Möglichkeit gegeben, meine Mandelentzündung auszustehen. Deswegen haben wir ein paar Tage gewartet, damit man meine Stimme auch ein bisschen hören kann.
Ja. Aber deswegen großer Respekt.
Immer.
Jo, Hinrundrückblick würde ich ja auch mal trotzdem nochmal sagen. Wir besprechen so ein bisschen so unsere Lieblings- oder besonderen Spiele. Lieblings kann man nicht sagen, weil wir haben auch besonders negative Spiele.
Ja.
Dann so ein bisschen die positiven und negativen Punkte, die generell den SV Meppen so ein bisschen bestimmt haben aus unserer Sicht. Und dann kommen wir natürlich auch zu den Spielerbewertung und wir küren natürlich auch wieder den Spieler der Hinrunde und wie uns Spieler gut oder schlecht das gefallen haben.
Sein könnte.
Ja, das so sein könnte. Also das Moritz Hinkampf ist ein guter Mann. Also das würde ich so jetzt erstmal drin stehen lassen.
Also tatsächlich müsstest du jetzt natürlich auch mit den Minuten, die er gespielt hat, wenn du das qualitativ dann irgendwie wirst du wahrscheinlich nicht so genau beobachtet haben.
Vielleicht kommen ja aber auch noch die ein oder andere Überraschung, die den Hörer oder die Hörerin jetzt so ein bisschen aus den Socken haut, wie wir Spieler X sehen.
Ja.
Oder nicht so sehen.
Auch da
nicht so gut oder schlecht.
Recht herzlich gerne mit uns kommunizieren, mit uns Feedback geben und sagen, was habt ihr wieder für einen Quatsch gelabert oder sehe ich genau wie ihr oder wie auch immer.
Ja.
Gebt uns gerne auch eure Bewertungen bekannt.
Ja, genau. Ich habe jetzt übrigens auch gesehen, das können wir jetzt sozusagen ein bisschen mal zum Schluss, aber können wir es vielleicht nochmal am Anfang machen, weil ich es bis zum Ende wahrscheinlich wieder vergessen habe, weil es mir jetzt gerade erst wieder eingefallen ist. Man kann auf Spotify jetzt auch bewerten. Tatsächlich. Ich glaube nicht mit Text, sondern nur mit Sternen. Aber da haben wir, glaube ich, schon 13, das letzte Mal geguckt, 13 Bewertungen mit 5 Sternen. Das freut mein Herz sehr.
Das ist ja nicht schlecht.
Und genau.
Wo wir dabei schon sind, ich glaube, man kann uns auch seit neuestem per PayPal was schicken, wenn man möchte.
Das stimmt, ne? Das ist auch neu, genau.
Ja,
aber kommen wir dann erstmal sofort in die Folge rein, würde ich sagen. ich würde gerne mit positiven und negativen Dingen gleich mal anfangen. Also lassen wir erstmal, also ich habe die Spiele bei mir als erstes, aber ich möchte trotzdem mit den positiven Sachen erstmal anfangen. Und zwar 6.500 Zuschauer waren zum Saisonbeginn zugelassen bei den Heimspielen unter 3G damals noch. Ja. Und später dann mit 2G kurzzeitig auch so wie früher quasi, also dass man das Stadion voll machen konnte.
Ja, das ist sehr schön gewesen. Hat mich auch ein bisschen beruhigt, nachdem ja im letzten Jahr unsere Dauerkarte so ein bisschen sich ausruhen konnte. Muss mal charmant ausdrücken. Mhm. Also der Durchschnittspreis pro Spiel ja. war höllisch hoch. war froh zu hören, dass sich dieses Jahr die Dauerkarte wieder etwas mehr gelohnt hat.
Und ja, auch bisher ja auch von der Qualität der Spiele haben wir
jetzt schon gesehen, ne? Ja.
Jetzt erwische mich auf dem falschen Fuß, aber ich glaube.
Neun Spiele pro Serie und das erste Rückrundenspiel war ja auch bei uns. Müssten 10 sein.
Das erste Rückrundenspiel war bei uns, ja, das scheint wohl zu passen, ja. Und auch, ich weiß auch noch, wo du das sagst, letzte Saison, 2 Spiele haben wir gesehen, genau. Von, ich glaube, 4 gab es mit Zuschauern letzte Saison.
Was man so Zuschauer nennt, ne?
Was man so Zuschauer nennt, 500 Zuschauer, das wurde irgendwie ausgelost und wir haben doch 2 Spiele sehen können. Und beide von Niederlagen geprägt. Ja. Ist jetzt auch anders. Also die Heimspiele laufen ja auch sehr, sehr gut. Aber generell die 6.500 Zuschauer, ich weiß noch, auf der Infoveranstaltung für die Mitglieder vor der Saison war das, wurde das so bekannt gegeben, dass man doch 50% war das dann das Stichwort. Und da war die Freude schon erstmal groß und auch die Überraschung, dass man sagte, okay, schön, man hat ein Gesundheitskonzept ausgearbeitet. Da waren die Corona-Zahlen ja auch noch moderat, sag ich jetzt einfach mal. Und 6.500 Zuschauer, das war schon schön. Und auch beim DFB-Pokalspiel war schon sehr überraschend, auch mit Stehplätzen und alles.
Genau, jede zweite Reihe war quasi besetzt. Vor uns war also frei, hinter uns war frei. Das war halt total angenehm. Und als dann plötzlich wieder mehr Leute ins Stadion durften und sich teilweise auch wie die Axt im Wald benommen haben, kam man zu dem Fazit, es ist nicht alles so schlecht gewesen unter Corona-Bedingungen. Nee. Natürlich wünschen wir uns trotzdem wieder ein volles Stadion, so schnell es geht.
Ja, absolut. Wir wünschen uns Normalität und das geht halt dann, ja, war dann mit 2G am logischen, in Anführungsstrichen. Und jetzt mal gucken, wie es jetzt zur Rückrunde läuft. Die Omikron-Welle, sie rollt ja. Und ob es jetzt 2G plus mit 2G plus dann geht oder ob es Geisterspiele sind, das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es deutet ja leider sehr viel auf Geisterspiele hin. Was ich allerdings Quatsch finde, weil ich finde, wenn man ja 2G plus und wenn man geboostert ist, dann sind das ja schon gute Maßnahmen. Also da auch nochmal ein Appell an alle, lasst euch bitte impfen. Das ist der einzige Weg, wie man diese Welle brechen kann und wie man wieder zurück zur Normalität kommen kann.
Es bringt halt auch was. Also ich jetzt gerade aus purer eigener Erfahrung kann euch sagen, auch die positive Kontaktperson, die es zwar hat, ist geboostert, hat deswegen aber auch einfach absolut keine Symptome. Der geht's gut, ja. Genau wie mir im Prinzip. Also ich habe gar nichts davon bekommen. Obwohl wir uns.
Du bist ja auch noch negativ getestet, ja.
Genau, ich bin sogar PCR negativ getestet, etc. Also boostern hilft. Geht hin, lasst euch boostern und dann kommt wieder ins Stadion.
Und nicht irgendwie auf irgendwelche Impfstoffe warten, die jetzt noch in Entwicklung sind. Jetzt einfach, alle Impfstoffe sind sicher. Das weiß eigentlich, oder es gibt keine seriösen Quellen, die was Gegenteiliges behaupten, sondern nur irgendwelche.
Und die nächsten, die da kommen, die sind
Gegner, Schwurbler.
Was ich immer wieder höre, diese Totimpfstoffe, die da kommen und so, die wären weniger chemisch und so. Das ist halt alles auch Quatsch und Bullshit. Auch die müssen halt tatsächlich, da müssen die Impfstoffe geboostert werden, damit die überhaupt eine Wirkung entfalten können. Das hilft einem halt dann auch relativ wenig. Also von daher nicht auf so einen Quatsch warten, los geht's.
Ja, genau. Ja, und generell kann man natürlich dann auch sagen, die Entwicklung des SV Meppen, der Spieler und des ganzen Teams ist ein positiver Aspekt, den man hinhalten kann. Also das war ja doch schon sehr, sehr, sehr überraschend, wenn man sich einfach mal guckt, was der SV Meppen so geleistet hat, halt in der kurzen Zeit, muss man einfach sagen, ne? Sportlicher Abstieg und so.
Ja, ich bin sehr froh, dass wir quasi mit unserer Einschätzung da auch wieder vollständig richtig lagen, als ich dir halt auch am Ende der letzten Saison, als wir eigentlich faktisch abgestiegen waren, gesagt haben, dass Rico Schmidt trotzdem der richtige Mann für den SV ist. Ja. Und es ist auch schön zu hören. Ich meine, gut, was davon am Ende des Tages war, ist hin oder her. Aber Heiner Beckmann hat es, glaube ich, jetzt auch gesagt, man wäre mit Rico Schmidt auch in die vierte Liga gegangen. Ist auch ein schönes Zeichen, weil es wäre halt der richtige Mann auch gewesen, um uns wieder hochzuholen. Da bin ich heute mehr überzeugt denn je von, wenn ich mir angucke, welche Tabellenpositionen wir jetzt gerade haben und wie dieser Mann mit Herzblut einfach beim Fußball dabei ist.
Absolut, das muss man einfach so sagen. Ja, gibt eigentlich nichts Negatives über Rico Schmidt zu sagen. Also bei Thorsten Frings gab es ja dann, musste man fast eher andersrum umgekehrt sagen. Was?
Da war es umgekehrt, genau.
Ja, da musste man, da war ja die Skepsis von Anfang an halt schon immer groß und dann hat man sich an Kleinigkeiten so ein bisschen hochgezogen und es lief ja auch zwischendurch ja auch mal ganz gut. Aber im Endeffekt kam halt, ja, so um den Dreh. Dann haben halt die negativen Sachen haben überwogen, sonst wäre man ja nicht abgestiegen und dann hat man ja auch gesehen, dass dann halt auch ein Rico Schmidt nicht mehr viel retten konnte. Es war dann halt zu spät reagiert, aber man will halt auch nicht immer sofort den Trainer entlassen. Das kann man ja auch nachvollziehen, weil man hat da ja gute Erfahrungen mit Christian Neidhardt gemacht, dass man auch an ihm festgehalten hat, als es mal nicht so gut lief. Aber bei Thorsten Frings hat man halt zu spät sich entschieden, sich zu trennen. Aber gut. Vielleicht wäre es ja, wer weiß, vielleicht wird es ja auch mit Thorsten Frings die Saison so gut laufen, das weiß man natürlich alles nicht, also man will jetzt auch nicht wieder nur auf Thorsten Frings reinhauen und so weiter, aber
warum nicht?
Ja, nein, aber ich, also, ja gut, ich bin ja angefangen damit, also wenn, dann müsste ich mich ja selber tadeln.
Ich muss auch sagen, ich würde viel Geld drauf wetten, dass sich nichts geändert hätte, denn allein die mentale Einstellung des Trainers ist jetzt eine ganz andere als die es war, als wir Thorsten Frings bei uns hatten. Ich meine, das haben wir auch schon oft noch auch gesagt, wie er selber auch jeden Verein sieht und sowas alles. Aber auch, wie er sich selbst nach außen verkauft, das ist bei Rico Schmidt eine ganz andere Hausnummer als das, was Thorsten Frings uns präsentiert hat. Und ich glaube nicht, dass der jetzt plötzlich dann irgendwie so ein Persönlichkeitsseminar besucht hätte, dass er plötzlich so eine positive Person ist, die nach außen vorgeht und sagt, Chaka, wir schaffen das. Und das ist nämlich von vornherein Rico Schmidt einfach gewesen. Der hat einfach, wie gesagt, Herzblut und Liebe mitgebracht und hat es komplett auf den Verein verteilt und er kriegt auch mein Herzblut und meine Liebe.
Ja, absolut. Das kann ich genauso sagen. Und was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass das halt irgendwie auch so im Trainerteam generell etwas mehr funkt. Ne, auch ein Mario Neumann, der macht einfach einen positiveren Eindruck. Ja, der darf meiner Meinung nach mitmischen. Sieht man ja nicht so viel. Ja, er durfte wieder mitmischen. Das war ja so auch mit Björn Müller und so. Aber gefühlt, er ist ja nicht umsonst gewesen, dass er seinen Vertrag erst verlängert hat, als Rico Schmidt da war und dann halt, als auch Frings war, erstmal noch das auf Eis gelegt hat sozusagen. Und ja, wer weiß, vielleicht ist das halt so eine ganze positive Grundstimmung, nicht nur im Team, sondern halt auch, also im Spielerteam, sondern auch im Trainerteam. Und das ist halt alles perfekt gelaufen für uns.
Auch das ist, was man so Social-Media-mäßig mitkriegt von den Mitarbeitern auch und so, die man da halt vielleicht so ein bisschen mitverfolgen kann, etc. Das wirkt alles wieder viel, viel fester, viel gemeinsamer. Das macht einfach Spaß, dazu zu sehen und deswegen finde ich es auch cool, dass wir im Augenblick so einen Platz an der Sonne haben. Das ist nämlich mehr als verdient.
Absolut. Ja, und auch Interviews, auch ein guter Punkt, die dann halt damals halt nur 2 Minuten oder so gedauert haben, gehen jetzt halt 6-7 Minuten. Ich meine, ist jetzt vielleicht auch nicht immer alles, ich sag mal, ist nicht 6 Minuten, Taktikanalyse oder was auch immer, sondern halt auch mal normales Gespräch in Anführungsstrichen, aber halt, ne, da merkt man halt, dass da die Chemie einfach auch besser stimmt zwischen Medienvertretern und halt dem Trainer.
Ja, du merkst auch an der Interviewlänge.
Ne? Ja, das meine ich also, ja, deswegen. Ja. Also nicht nur 2 Minuten, sondern 6 Minuten oder die PKs. Generell gibt es wieder PKs. Ja. Ich glaube, unter Thorsten Frings gab es halt auch mal jetzt, ja gut, ich meine auch wegen Corona wahrscheinlich, aber seltener PKs als mit Rico Schmidt.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, das muss man auch ganz deutlich sehen. Auch diese Nachgeschichten dann von der NOZ oder so, die dann immer so kurz nach dem Spiel schon online waren. Das, also die mit Thorsten Frings länger als 2 Minuten 30 gedauert haben, kannst du an einer Hand abzählen, glaube ich. Und die jetzt weniger als 2 Minuten 30 dauern, findest du gar nicht.
Richtig. Ja, deswegen. Also auch Rico Schmidt. Super, super Typ, also wirklich auch perfekter Trainer. Auch da war auch ganz am Anfang gleich auch so ein bisschen die Skepsis, ein bisschen da, wo man sagte, okay, der ist mit Jena abgestiegen, warum holen wir denn den jetzt direkt? Ist ja auch komisch, war auch kein Trainer, der irgendwie in der Gerüchteküche war, sondern wieder einer aus dem Nichts, genau wie Thorsten Frings halt auch. Und dann
man muss doch ehrlich sagen, dass das dieses Echo von wegen, wir sind da ja abgestiegen. Da war jetzt nicht viel, dass sie gesagt haben, so siehste, haben wir doch gesagt und war klar, mit dem kannst du absteigen und so. Das war minimal da, aber kaum tatsächlich. Also am Ende des Tages hat man auch Rico Schmidt dafür nicht die Verantwortung gegeben, sondern alle haben diese Qualität bei ihm gesehen.
Ja.
Und waren auch alle froh und glücklich, als er dann verlängert hat.
Ja. Ja, gut, verlängert hat er ja theoretisch nicht. Er hatte ja Vertrag. Seinen Vertrag
weiternehmen durfte.
Er durfte seinen Vertrag ausfüllen.
Genau, aber er hätte ja auch in die vierte Liga verlängert.
Und da hätte er noch einen Vertrag gebraucht. Richtig, da hätte er noch einen Vertrag haben müssen. Richtig, ganz genau, ja. Ja, aber ich meinte halt genau, das war halt nur der erste Eindruck, so ein bisschen nach dem ersten Spiel waren die negativen Gedanken eigentlich sofort weg und so weiter. Das war schon selbst, obwohl wir haben ja auch das erste Spiel, was wir, glaube ich, mit Rico Schmidt gewonnen haben, war ja im Landespokal, ich weiß, gegen Oldenburg, ich weiß gar nicht, ob wir in der Liga davor noch gewonnen haben. Ich meine, klar, wir haben gegen Duisburg gewonnen, aber ich glaube, es war das einzige Spiel, wenn ich recht entsinne, sonst ein Unentschieden noch. Und trotzdem war halt nach der ersten Niederlage, ich glaube, das war gegen Magdeburg, trotzdem sofort, man hat gesehen, das Team war ein bisschen mehr da, sozusagen, als die Spiele davor. Das meine gut, die Spiele danach waren ja wieder nicht so gut, aber man hat da schon was gesehen und halt Rico Schmidt hat sofort halt Euphorie entfacht, was er halt jetzt immer noch weiter entfacht. Und das konnte man unter Thorsten Frings natürlich niemals behaupten. Ja, Hinrundrückblick und jetzt machen wir eigentlich letzte Saison-Rückblick. Ich meine, gut, das haben wir nicht so richtig gemacht. Ich meine, gut, mit Markus Höhner haben wir es natürlich gemacht, aber kam ja auch ein bisschen zu kurz von unserer beiden Seiten. aber ist ja immer schön, wenn man sich an die schlechten Sachen noch erinnern kann, wenn man gerade einen positiven dabei ist quasi.
Aber an der Stelle, herzliche Einladung an Markus Höhner, am Ende der Saison mit uns auch einen Rückblick zu machen, wenn er möchte. Schöne Grüße.
Schöne Grüße, unbedingt, ja. Gut, kommen wir dann noch zu den negativen Sachen. Sind nicht ganz so viele diese Saison. Die größte Negativität oder negativen Sachen sind Verletzungen, meiner Meinung nach. Das war, glaube ich, genau wie letzte Saison. Und es hat mal wieder einen getroffen, der sich gerade zurückgekämpft hat, dem man es eigentlich, also man gönnt es niemandem, aber gerade er ist derjenige, dem man das am allerwenigsten, immer noch, also der immer noch die Scheiße am Schuh hat, das ist Thilo Leugas.
Ja, und jetzt gerade mache ich nur um den Mann mehr Sorgen denn je, wo jetzt gerade wieder bekannt wurde, dass bei leichtem Training sein Knie schon wieder anschlägt und dick wird. Oder bei leichter Belastung ja sogar, ne? Es war ja, glaube ich, nur Belastung, war ja gar nicht im Training, war einfach nur Lauftraining. Richtig. Also Lauftraining im Sinne von Gehen. Der Mann ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ich gönne ihm so sehr, dass er es noch schafft, nochmal zurück zum Platz zu kommen. Aber es wird, glaube ich, immer
härter,
utopischer. Ja.
Ja, und dann gab es ja noch etwas größere Verletzungen, auch bei Rama zum Beispiel oder auch
jetzt zum Ende der Saison. Ich glaube, da können wir mal, wenn wir so einen Kollegen dann da haben, kurz darauf eingehen, der an dieser Stelle ja auch die Segel gestrichen hat, weil das Rama, der sich einen neuen Verein gesucht hat, der jetzt beim Wuppertaler SV, ne?
Genau,
beim Wuppertaler SV neu untergekommen ist. Alles Gute, lieber Waldet. Von unserer Seite aus, du weißt, also für mich warst du einer meiner liebsten Spieler. Nicht nur, weil du halt einfach hier richtig schön Vorlagen hingebuttert hast, um halt auch mal einen lustigen Joke zu bringen, sondern weil du auch wirklich dem Spiel des SV über viele Wochen, Monate, Spieltage geholfen hast und nach vorne richtig was kreiert hast. Du bist einer der kreativen Köpfe und ich hoffe, dass du deine Einsatzmöglichkeiten beim Wuppertaler SV findest.
Ja, viel Erfolg. Das denke ich doch auch, ja. Dann sieht man sich vielleicht nächstes Jahr in der dritten Liga. Wuppertaler SV ja auf Platz 2.
Kann ja nicht.
Achso, weil wir aufsteigen natürlich. Ja, deswswegen, die kämpfen oben mit dabei mit Rot-Weiß Essen und Preußen Münster und ich glaube, Oberhausen ist auch noch mit dabei. Das wird auch eine sehr interessante Liga, die Regionalliga West. Und Waldet, alles Gute auch von mir natürlich. Großartiger Spieler fand ich auch. Technisch wahrscheinlich einer der besten beim SV Meppen gewesen, vielleicht nicht immer so ganz mannschaftsdienlich, hat immer viele Dribblings gegangen und dann aber nie, so wie Tankulic dann, wenn noch den Pass findet oder dann den Abschluss findet, sondern sich mal festgedribbelt hat, aber als er in Topform ist er wirklich wahrscheinlich einer der technisch besten Spieler, den wir hatten oder auch, in der dritten Liga, würde ich jetzt fast sagen.
Ja.
Wo das vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist. Ja, aber Thilo, um nochmal auf Thilo zu kommen, ich hoffe natürlich auch mit, dass das nicht das Karriereende bedeutet und er soll dann diese Saison, wahrscheinlich wird es auch schwierig, wenn es jetzt mit der Belastung schon nicht geht, dass er diese Saison nochmal auf den Platz kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht dran, aber dann soll man das auf jeden Fall komplett auskurieren. Ist ja eigentlich so wie mit seiner Fersenverletzung. Ich glaube auch, dass man da zu früh letzte Saison ihn mal auf den Platz geschickt hat, als wichtiger Leader, der er nun mal war in der Zeit. Hat man auch gedacht, okay, wir probieren es mal, war dann halt zu früh. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es vielleicht für nächste Saison wieder geht. ich meine, so ein Kreuzbandriss, das ist ja so eine Sache, den hast du dir zugezogen durch eine Fall, also durch ein Ungeschick, sage ich jetzt mal, als er umgeknickt ist oder falsch aufgekommen ist beim Training. Aber ich gehe ja davon aus, dass seine Ferseverletzung komplett auskuriert ist. Und wenn er das jetzt auch auskurieren kann, hoffe ich einfach mal, dass er dann nächste Saison wieder fit ist.
Ja. Schauen wir mal, wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Ist natürlich auch die Frage, ob er die Leistung dann noch erbringen kann, die wir brauchen.
Ja, klar. Also,
das hat er. Nicht nur, ob er es selbst schafft, sondern auch, ob verletzungstechnisch er sich das überhaupt zutrauen kann.
Ja, na richtig. Konkurrenz im Mittelfeld ist ja sehr, sehr hoch, aber die war ja eigentlich in der Vorbereitung auch schon sehr hoch. Und da hat er aber die zwei Spiele, die ich gesehen habe, trotzdem also eine Führungsposition sofort eingenommen und konnte halt auch spielen. Dann in dem Fall konnte man auch sagen, okay, wahrscheinlich wäre er in der ersten Elf gelandet, obwohl ein Blacher und ein Körper mit ihm auf der Position halt ja, kämpfen. Aber ich glaube, ein Tilo hätte da seinen Platz erkämpft. Und ich hoffe, dass er es dann nächste Saison trotzdem auch wieder schafft.
Hoffen wir das Beste.
Ja. Ja, sportlich kann man eigentlich dem SV Meppen wenig vorwerfen. Vielleicht ein paar negative Spiele, auf die wir gleich noch kommen. Aber was ein Thema, was noch ein bisschen schwierig war, meiner Meinung nach, war die ganze Stadiondiskussion. Wir haben uns da ja bisher mal ein bisschen zurückgehalten, weil warum sollten wir darüber reden, wenn es uns Gründen eigentlich so
auch, ja.
Ja, uns auch nichts angeht eigentlich, genau, und aus Gründen. Und was ich aber gerne ansprechen wollte, war diese seltsame Berichterstattung unserer lokalen Zeitung, die sich da immer zu Aussagen hinreißen haben lassen, da so die eine Seite gegen die andere Seite ausgespielt haben, wo man doch eigentlich sagte, die Jungs sind doch miteinander am Reden, das weiß man doch. Und da muss man jetzt halt nicht irgendwie Öl ins Feuer gießen, um da irgendwie noch eine Zeitung mehr zu verkaufen. Ich meine, gut, so funktioniert ja das Geschäft bei manchen Zeitungen ja auch. Aber trotzdem, irgendwie war das doch alles sehr seltsam, wo man ja da zwei Seiten gegeneinander ausgespielt hat. Ich meine, wahrscheinlich haben sie ein bisschen einen auf den Deckel gekriegt, weil es war ja in letzter Zeit sehr ruhig. Und wie man so hört, geht es ja da auch voran. Und das ist eigentlich so das Einzige.
Gut, ich halte mich aus Gründen einfach raus aus der Nummer.
Ja, nee, sowas. Es gibt ja dann diesen Plan sozusagen, wie es dann weitergehen soll. Und ja, auf der Mitgliederversammlung gab es da ja schon ja, wahrscheinlich auch positive Signale. Aber gut, egal. Das war nur das Einzige, was ich noch sagen wollte.
Auf der Mitgliederversammlung wurde ja einiges gezeigt und wie sich der SV selbst das weitere Vorgehen vorstellt. Und
genau. Deswegen, da sollte das wohl ganz gut
vorangehen. Auf jeden Fall vernünftigeres Vorgehen zu sein.
Zumindest als zuerst Bericht erstattet wurde.
Ja, ja.
Ja, aber das sei dann nochmal nur so da als letzter Punkt noch so hingetan, als negativ, weil sonst, wie gesagt, gab es halt wenig Negativität, meiner Meinung nach.
Nee, was du schon gesagt hast, ich glaube, also ganz grob haben wir 2-3 Spiele, die du hart kritisieren kannst. Da kommen wir aber mit Sicherheit zu dem einen oder anderen gleich noch. Aber das ist halt tatsächlich auch schon dann Klagen auf sehr hohem Niveau. Ich meine, das Problem, was ich aus den Spielen herausgab, war halt immer, dass du an die letzte Saison gedacht hast.
Ja.
Und dann Sorgen gemacht hast. Und dann wurdest du aber meistens im darauffolgenden Spiel schon eines Besseren belehrt. Aber wie gesagt, zu den Spielen kommen wir ja gleich noch.
Ja, genau. Ich habe da vor allen Dingen das allererste Saisonspiel, wo dann wirklich auch gesagt wurde, okay, das ist genauso scheiße wie letzte Saison, können wir gleich absteigen und so.
Das hast so kam du sogar das gesagt.
Habe ich das gesagt?
Also, ja,
also nicht, dass wir absteigen, aber.
Du hast nicht gesagt, wir steigen ab. Also, du hast einfach gesagt, es hat sich einfach nichts geändert zuletzt. Also,
ja, genau.
Das habe ich noch sehr im Ohr, auf jeden Fall.
Ja, war ja auch so, also in dem Fall. Aber ja, wir haben uns da ja rausgekämpft und das ist ja auch ein sehr positiver Punkt. Von daher, dass, ja. Aber genau, kommen wir einfach zu den Spielen, würde ich sagen. Ich habe mir ein positives Heim- und ein positives Auswärtsspiel, genauso mit negativ, rausgeschrieben und mein positives Heimspiel. Wir sind ja ein sehr, sehr heimstarkes Team. Wir sind ja in der Heimtabelle auf Platz 2 hinter dem ersten FC Magdeburg und haben das beste Torverhältnis tatsächlich. Und das Torverhältnis muss man immer hervorheben, weil wir haben ja eigentlich kein gutes Torverhältnis. Nee, genau. Aber gerade in der Heimtabelle, ich kicke es sind wir, noch nicht. Wir haben das zweitbeste tatsächlich nur noch. Also Magdeburg hat uns zum ein Tor das Schnippchen geschlagen. Differenz +14, wir haben +13.
Kann man übrigens an der Stelle auch schon mal festhalten.
Die meisten Tore geschossen zu Hause von allen Mannschaften.
Einem Zeitpunkt in der Liga auf Platz 3 der Tabelle und hatten ein negatives Torverhältnis. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, das eigentlich ist das die größere Leistung eigentlich, als auf Platz 1 zu stehen, finde ich. Ja.
Ich hoffe, dass das den Guinness-Buch einfach bringt.
Ja, müssen wir aber durchziehen dann bis zum Ende der Saison. Also müssen wir abwarten. Ja, also mein Heimspiel sei jetzt aber mal, da könnte man jetzt natürlich logischerweise viele nehmen. Man könnte tatsächlich. Ja, letzte Saison war ja, glaube ich, waren wir, glaube ich, sogar auswärts stärker auf niedrigem Niveau als zu Hause. Aber gut, ohne Zuschauer, das ist ja auch das Ding, der SV Meppen braucht seine Fans im Rücken. Und das hat dann letzte Saison auch gefehlt. War auch ein großer Punkt für den Abstieg dann. Die Saison halt nicht so. Ja, gerade die letzten Heimspiele bleiben natürlich in Erinnerung. 4:1 gegen Halle, 3:0 gegen Berlin oder 4:0 gegen Viktoria Köln gab es ja dann auch noch. Das waren ja so die großen Heimsiege gab es, oder die groß, also Tordifferenz bringenden Heimsiege gab es dann ja zum Ende des Jahres so ein bisschen. Und Mainz ist das 1:0 gegen Tüguchi München. Können wir natürlich sagen, okay, warum denn das 1:0, wenn man auch ein 4:0 haben kann quasi. Aber das war irgendwie so ein Spiel, wo ich sage...
Qualität ist nicht gleich Quantität.
Nee, genau. Also so ein 1:0 kann ja auch stark sein. Zum Beispiel so 1:0 in Duisburg quasi. Da war ja eigentlich, hätte das auch 3:0 für uns ausgehen können. Oder müssen, besser gesagt. Aber dieses Spiel war schon ein 1:0 der besseren Art natürlich. Aber es hätte auch gegen uns kippen können. Es waren... Also die Güte München musste ja relativ früh wegen Gelb-Rot einen Spieler runterschicken und dann auch wechseln, so taktische Gründe und so weiter. Aber wir haben immer... sehr, sehr gutes Umschaltspiel gehabt, das ja unser Ding ist, und sehr, sehr gutes Ballbesitzspiel hatte ich noch so im Kopf, so wirklich bedächtigen Angriff und nichts Überhastetes, so. Und ja, auch Tüguchi hatte aber auch, die sind ja nicht so schlecht, individuelle Spieler, also ist ja teamtechnisch scheint es da ja wohl nicht ganz so zu passen, wenn man schon 3 Trainer entlassen hat diese Saison, aber trotzdem, die Einzelspieler sind schon sehr, sehr stark, hatten dann auch eine Chance, und wir haben dann in der 88. Minute das 1:0 durch Richard zu guter Pase gemacht. Der auch das Tortänzchen dann wieder eingeführt hat, und das sind alles so Sachen, die mich dann erfreut haben und dann dieses Spiel so als mein Lieblingsspiel so vorgetan haben.
Ja, bei mir ist es nicht unbedingt Türkische München. Ich habe das Spiel auch noch gut in Erinnerung zwar. Ich weiß aber auch, dass es im Kopf elendig lang war, weil dass dieses verdammte Tor endlich fällt, hat so ewig gebraucht. Aber ich habe dir da auch im Vorfeld schon gesagt, wenn Ritchie kommt, der macht das Ding noch. Und so soll es auch gewesen sein.
Fairerweise muss man dazu sagen, das hast du bei jedem Spiel gesagt, seitdem er verpflichtet wurde. Aber ja,
fairerweise muss man auch sagen, dass ich meistens recht hatte.
Ja, dieses Mal halt. Ja, stimmt, gegen Wien Wiesbaden hat er quasi ein Tor noch vorbereitet in Wiesbaden.
4:3. Mein Spiel auf jeden Fall aus dem, was wir bisher gesehen haben, war das Heimspiel nach dem Braunschweig-Spiel. Es war gegen Viktoria Berlin. Ja. Und das ist deswegen für mich so ein entscheidendes gewesen, weil Braunschweig das zweite Mal war, dass wir in dieser Saison richtig auf die Fresse gekriegt haben mit 5:0 nach Mannheim. Jo. Und gerade wie nach Mannheim immer wieder die Sorge da war, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Hoffentlich ist das nicht der Einbruch in der Mannschaft. Hoffentlich geht da gerade nicht irgendwas kaputt oder so. Und im Spiel gegen Viktoria Berlin wieder die komplette Stärke, das komplette Mentalitätsmonster SV Meppen auf dem Platz stand und die in Anführungsstrichen im Grund und Boden gespielt hat und ein herrliches Spiel auf den Platz gelegt hat, sodass man sich wieder beruhigt zurücklegen konnte und einfach wieder Spaß beim Fußballgucken haben konnte. Und das war halt die ganze Saison so. Und für mich war halt dann dieses Viktoria Berlin nochmal so ein zündendes, nein, es geht jetzt zweite Mal 15 auf die Klappe, aber es geht trotzdem in keine Negativspirale. Wir spielen von Spiel zu Spiel und wir holen alles raus, was geht. Und das hat mich irrsinnig gefreut. Also nicht nur für mich als Fan, sondern auch von der Mannschaftsseite her, dass man da so stark agiert hat und dann einfach wirklich das Beste wieder aus sich rausgeholt hat.
Ja.
Deswegen ist das für mich auch ein positives Heimspiel.
Ja, ist ja auch ein schönes Spiel auf jeden Fall, muss man auch sagen. Ja, das Mannheim erwähnt, das wäre auch ein Kandidat für das negative Auswärtsspiel.
Und das ist bei mir auch der Fall.
Ist bei dir der Fall. Ja. Fetter Spoiler schon, aber ja, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe da noch so in Erinnerung, dass da ja das Havelse-Spiel danach war, was ein Kandidat wäre für das negative Heimspiel. Ja. Aber da haben wir ein bisschen Anlauf gebraucht, bis wir dann uns wiedergefunden haben. Aber nach dem Braunschweig-Spiel, hast du vollkommen recht, haben wir sofort wieder das Mentalitätsmonster gezeigt. Das ist ein schöner Begriff eigentlich. und haben dann uns sofort wieder rausgezogen oder uns gar nicht rein, runterziehen lassen, sagen wir es lieber so. Sofort abgehakt. Genau. Ja, kommen wir zum positiven Auswärtsspiel. Das ist ein kleiner, also da auswärts haben wir auch schon schöne Spiele gehabt. Duisburg hatte ich schon gesagt, dann Dortmund 2 so ein bisschen, ne, mit 2000 Mappenern vor Ort. Trotzdem ist für mich aber ganz klar, mein Lieblingsauswärtsspiel dieses Jahr war der erste Derby-Sieg an der Bremer Brücke seit 30 Jahren, der Landespokalsieg 3-2 für uns. Und deswegen ist es kein Ligaspiel bei mir, sondern muss ich das jetzt nehmen, weil es auch einfach ein geiles Spiel war. Wir sind relativ früh 2-0 in Führung gegangen, wer sich noch erinnert, wer da war vielleicht auch, war ja in der Woche. Ja, dann haben wir die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt. Also auch das Ligaspiel in Osnabrück, was wir 1-0 verloren haben, haben wir auch schon eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Aber das war es. Jetzt haben wir uns auch mal belohnt da. Und das ist so ein bisschen für mich auch die Initialzündung gewesen, wie wir unsere 5 Siege sozusagen, die wir dann geholt haben, waren ja, glaube ich, nach diesem Spiel, ich gucke mal eben schnell. Danach war noch eine Niederlage gegen Magdeburg, aber dann kamen die Siege und für mich ist halt das so ein Punkt gewesen, dass wir dann da den Schalter umgelegt haben und halt diese positive Entwicklung genommen haben. Auch dass der Kopfballtreffer von Putti ist mir noch immer schön in Erinnerung mit dem Hinterkopf-Lupfer. Ein geiles Ding. Und auch dann, als Osnabrück stärker wurde und auch auf den Ausgleich gedrängt hat, haben wir dann mit Mann und Maus alles wegverteidigt und so. Das war einfach ein geiles Spiel. Und ja, der erste Derby-Sieg seit 30 Jahren.
Ja, damit hast du im Prinzip alles schon rausgeholt. Wie sollte man ein besseres, ein positiveres Spiel diese Saison finden als dieses? Da gebe ich dir vollkommen recht. Eigentlich ist es das Paradebeispiel eines positiven Auswärtsspiels. Einfach aber, um noch was anderes zu sagen als du, sage ich jetzt mal Spiel in Duisburg. Weil Duisburg für mich immer in meinem Kopf, zumindest in meinen Gedanken, einer der größten, schwersten und heftigsten Gegner ist, die wir als SV Meppen haben können. Und wenn wir denen die Stirn bieten können und sei es halt auch nur mit einem saloppen 1-0 und das auf fremdem Platz und das halt wieder in einem der geilsten Stadien, in denen du stehen kannst.
Schöne Stadion. Ich bin super gerne Duisburg. Ja.
Dann ist das auf jeden Fall eine absolute Erwähnung wert, meiner Meinung nach. Zumal es das zweite Mal ist, auswärts auf dem 2. Oktober, dass wir da richtig schön den Sieg nach Hause holen in Duisburg. Das ist noch so ein Fun-Fact für mich selbst. Das Spiel davor, wir erinnern uns noch an Papa Kleinsorge, der da alles im Grund und Boden gemäht hat.
Ja, sehr gerne, ja.
Deswegen hat das halt gute Erinnerungen und deswegen erwähne ich hier jetzt das 1-0 in Duisburg nochmal, weil das für mich ist das halt so der Bolide der dritten Liga, einer der Boliden der dritten Liga, und wenn du den halt zu Hause schlägst, dann ist das halt schon eine Hausnummer.
Ja.
Das war ein Topspiel auch.
Absolut, ja. Wie gesagt, das hätte man auch 3-4-0 gewinnen müssen. Fassbender, der auch noch Tor gemacht hat, das ihm aberkannt wurde, fälschlicherweise, war ja kein Abseits dann in dem Fall und ja. Ja, Duisburg so ein bisschen am Kriseln ja gerade immer noch. Also letzte Saison war es ja so, also da waren wir, als wir da 1-0 verloren haben, wenn du dich auch noch dran erinnerst, da haben wir unseren ersten Podcast oder zusammen den Podcast mit den Podboysern aufgenommen, damals noch mit Stefan und Mike.
Seitdem machen wir das nicht mehr.
Und läuft wieder. Ja, ich weiß. Mal gucken, also im Podcast nehmen wir definitiv auf, wenn der MSV zu Gast bei uns ist. Und Zuschauer zugelassen sind natürlich, aber da gehen wir doch, hoffen wir einfach mal, dass das dann bis dahin sich auch ein bisschen entspannt. Nein,
weißt du, wir nehmen einmal mit denen zusammen auf, dann läuft es halt nicht bei uns, die Gefahr gehen wir nicht so schnell ein.
Ja, gut, aber letzte Saison, ja, ist richtig, aber letzte Saison, lagen die Gründe, glaube ich, anders als den netten Podcast mit den beiden Jungs. Ja, aber du sagst es ja, ich möchte gerne noch mal ein paar Auswärtsspiele trotzdem auch noch erwähnen. 3-4 Sieg oder 4-3 Sieg für uns dann in Wiesbaden, 3-1 Sieg in Würzburg.
Die wir auch gedreht haben. Ne?
Spiele, die wir gedreht haben, genau.
Wiesbaden war doch auch ein Spiel, das wir gedreht haben auf jeden Fall.
Ja, genau, da haben 1-1 zurückgelegen, 3-1 geführt.
Neu dabei haben in der dritten Liga mittlerweile.
Ja, richtig.
Die ich auch nicht mehr missen möchte.
Nee, das sind wirklich Sachen. Letzte Saison hast du 1-2 zurückgelegen und dann
hast du Fernseher ausmachen können.
Quasi, ja. Da wurden die Köpfe hängen gelassen quasi vom Team leider. Und jetzt ist erstmal so der Team-Spirit da, dass wir halt alles gewinnen können. Das war halt wirklich, ich weiß nicht mehr, welche Saison es war. Wahrscheinlich war es die Saison mit unsere dritte Saison auch mit Dennis Underfuhr, der dann richtig durchgestartet ist, wo wir dann auch nach Rückstand halt immer noch viele Spiele gewonnen haben. Kann aber auch unsere erste Saison gewesen sein, wo er auch viel für uns lief. Aber jetzt haben wir diese Qualität einfach wieder, genau. Letzte Saison hat halt der Plan A, wenn der nicht funktioniert hat, wenn er funktioniert hat, haben wir dann auch Spiele gewonnen meistens, aber der hat halt selten funktioniert.
Plan B gab es nicht.
Plan B gab es halt nicht, genau. So verteidigen und hoffen, das war halt letzte Saison so. Und jetzt heißt es, wenn es mal daneben geht, dann Arsch aufreißen, und jetzt haben wir einfach auch mehr spielerische Qualität, die dafür, also spielerische Qualität war letzte Saison auch da. Ich meine, die Mannschaft ist ja halt auch noch von sehr, sehr vielen Spielern, die letzte Saison da waren, sind ja immer noch da, das ist ja nun mal so. Und die haben sich aber alle gut entwickelt, und das war als letzte Saison nicht der Fall. Ja, deswegen aber Duisburg, Tor des Monats, da auch nochmal erwähnt von David Blacher. Ja. Schönes Ding, Tor aus 41 Metern. Und tatsächlich auch beim ARD ausgezeichnet worden, aber Kacktor des Monats ist leider nicht geworden, wenn ich mich nicht entsinne. Also das Double haben wir leider nicht geholt, schade eigentlich.
Zeigler hat es, glaube ich, dabei gehabt.
Ja, da war auf jeden Fall nominiert. Und
dann ist aber zwei Wochen später irgendein anderes richtig schlimmes Kacktor gefallen. Und dann hatte er noch irgendwie so eingeblendet, wenn ihr schon gedacht habt, das hier ist ein Kacktor, dann guckt euch das an. Und damit war die Geschichte schon wieder erledigt.
Ja, das Problem ist, ich glaube, ich hatte ja auch niemals damit gerechnet, dass es so viele Fans mobilisiert, dann für den SV Meppen abzustimmen, wenn da halt auch viele Bundesligisten logischerweise bei sind, die ja eine doch größere Fanbase als wir haben. Glaubst du nicht?
Nein, wir sind der geilste Club der Welt.
Ja, das ist richtig, aber das sehen halt nicht so viele, das ist das Problem.
Ja, ich bin mir nicht sicher.
Der hat für ein Tor des Monats gereicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, da muss man auch mal dann, ich glaube, da gibt es auch viele, die fair und ehrlich bleiben können und das sehen und denken, Alter, okay, verdient.
Ja, verdient und auch cool, so irgendwie ja. Ein Freistoß, und dann hat man auch die Schlitzohrigkeit halt gesehen, man hat gesagt, ja. Torwart geht nach vorne und dann einfach das Ding mal reingehämmert, und der hat ja auch perfekt gepasst, muss ja auch einfach sagen, der ist ja wirklich in den unteren Knick gegangen, also ne, Knick ist ja Winkel normalerweise, aber der untere Winkel, ich weiß nicht, ob der so einen Namen hat, also Schuss in Winkel war es ja dann in dem Fall, aber in den unteren.
Stinkelwinkel.
Stinkelwinkel, genau, ist der Fachausdruck, danke, dass du da nochmal nachguckt hast. Und das muss man einfach auch alles anerkennen, und dann denkt man sich, ach ja, SV Meppen kenne ich ja vielleicht noch von früher, und jetzt der SV Meppen hat bestimmt dadurch auch sehr, sehr viele Fans gewonnen.
Ja.
Also vermute ich jetzt mal. Ja, und bei Kacktoren ist es immer so, da sind halt die Kacktore dann eigentlich auch immer so witzig, so, weißt du, dann dreimal über Ball getreten, dann gegens Gesicht bekommen, an Pfosten und wie auch immer, da muss man auch sagen, ja, ist dann vielleicht auch ein verdienter, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da für ein Tor geworden ist, ich habe nur halt, ich und meine fünf Brüder haben halt öfter mal für David Blacher abgestimmt, genau wie beim Tor des Monats halt auch.
Ja, richtig, dabei fällt mir ein, Lukas hat übrigens 17 Computer zu verkaufen, wenn einer noch Interesse an einem hat.
Das war's wert. Das war's wert.
Ja.
Ja, aber gut. Kommen wir dann zu den negativen Sachen. Ne? Es gab ja auch Niederlagen tatsächlich. Selbst wenn man auf Platz 3 steht, verliert man mal das eine Spiel, das ein oder andere Spiel.
Ja.
Ja. Ich hatte aber fast beim Heimspiel gesagt, ich nehme hier einen Sieg rein, weil ehrlich gesagt war das Spiel ein bisschen schlechter als das, was ich ausgewählt habe. Konnte mich dann aber doch nicht durchringen, da einen Sieg reinzuschreiben, was wäre auch ein bisschen komisch irgendwie.
Ja, dekadent auch.
Dekadent, einfach. Genau, ja, richtig. Ja. Aber deswegen.
Der Sieg war schon ziemlich schlecht, ja.
Ja, war es halt auch. Wir waren klar unterlegen gegen die TSV Havelse. Die hätten eigentlich mindestens 2-0 gewinnen müssen, das Ding. Selbst Julius Düker mit einer Riesenchance gewesen. Ich habe mir letztes Mal die Highlights angeguckt.
Ja.
Ja, genau. Aber das haben wir dann 1-0 gewonnen. Und deswegen musste ich mich für das Freitagsspiel SV Meppen gegen SC Freiburg 2 musste ich das auswählen.
Und um da schon reinzugrätschen, da schließe ich mich auf jeden Fall an.
Ja, ist halt auch so, ne? Das war ja auch kein gutes Spiel, von beiden Seiten halt auch nicht. Wir haben noch Glück gehabt in der ersten Halbzeit, als wir einen Elfmeter verursacht haben, der dann drüber geschossen wurde. Von dem Freiburger, und ja, es lief dann halt nicht. Wir hatten zwar auch die ein oder andere Chance wohl, aber es war halt kein richtiger Spielfluss, weder von uns noch von denen, und da ist halt auch der legendäre Satz von mir gefallen, den du immer wieder in jedem Podcast ranziehst und sagen, habe ich ja gesagt, hier, was soll hier schon passieren, keiner ist irgendwie in der Lage, hier ein Tor zu machen, und 2 Minuten später stand es halt 1-0 für Freiburg.
Ja,
und
ja,
ja. Das zitierst du jetzt ja immer gerne, um mich aufzuziehen.
Mundtot zu machen.
Mundtot, genau, ja. Und genau, dann Vincent Fermey, auch ein Ex-Duisburger, hat dann wurde eingewechselt irgendwie 10 Minuten und auf dem Platz und hat dann ja das 1-0 gemacht und dann kam Piatt nicht mehr zurück. Was aber positiv an dem Spiel auf jeden Fall war und wieder auch, eigentlich müssen wir nochmal zurückspulen und das bei den positiven Sachen auch nochmal eben erwähnen und das sind halt die Fans, ne? Unsere Ultras.
Noch eine kleine Lupe
mischen. Ja, absolut. Aber ich will es jetzt eben erwähnen, weil es jetzt gerade gut passt. Die Ultras haben halt da auch, es war ja ein Freitagabendspiel, irgendwie noch bis tief in die Nacht, wollte ich fast sagen, aber irgendwie, ja, Stunde nach Abpfiff oder so, halt immer noch da gestanden und gesungen, halt dieser alte, ich wusste gar nicht, dass das ein bekannter Song ist, weil ich dich liebe. Von wem war das nochmal? Von Westernhagen oder so?
Ja, genau.
Ja, genau, das wusste ich gar nicht, dass das ein bekannter Song ist. Song ist auch neu, ich habe den so, ehrlich gesagt, so noch nie gehört, die letzten Saisons. Ich meine, gut, letzte Saison, klar, dass es nicht ging, aber auch davor, glaube ich, nicht. Aber ja, das wurde halt bis tief in die Nacht gesungen. Und ja, auch ein Punkt wahrscheinlich, der der Mannschaft halt gezeigt hat, okay, für die Jungs, oder nicht nur für die, aber für die ganzen Fans von Meppen, müssen wir uns einfach den Arsch aufreißen, weil die haben das nicht verdient, dass wir nochmal so eine Scheißleistung bringen. Deswegen hat selbst dieses Kackspiel auch noch was sehr Positives am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, bei Freiburg kann ich mich auch noch anschließen. Ich grätsche dir jetzt mal vor, wenn es ums schlechteste Auswärtsspiel geht. Denn deins ist später als meins. Spoiler schon mal, du hast das 5-0 gegen Braunschweig da stehen. Ich habe nämlich das 5-0 gegen Mannheim ausgewählt.
Ja, verrückt.
Komisch, dass es auch mit Abstand die beiden schlechtesten Spiele sind, die wir gefühlt gespielt haben. Und für mich war Mannheim halt noch viel, viel schlimmer. Und zwar einfach nur psychologisch.
Weil ich gedacht
habe, bitte?
Weil es Mannheim war?
Ja, davon mal abgesehen, das ist eh immer schon schlimm. Ja. Aber das war halt auch an so einem Punkt in der Saison, wo du auf dem Scheideweg standest. Bricht die Mannschaft jetzt zusammen? Brechen wir aufgrund dieser schlechten Leistung in uns zusammen und kommt da nichts mehr und gehen wir jetzt in Negativspirale ein oder pushen wir uns jetzt dagegen hoch? Und zum Glück ging der Weg dann ganz weit nach bergauf. Und diese Sorge und diese Bedenken, die ich hatte nach dem Mannheim-Spiel, die da so groß waren, nachdem ich ein so irrsinnig schlechtes Spiel gesehen habe, die hatte ich halt nach dem Braunschweig-Spiel schon nicht mehr so stark. Okay. Weil ich ja da schon einige Spieltage vorher erlebt hatte, dass sie es doch anders können. Und da war ich dann halt guter Dinge, dass es klappen würde. Deswegen habe ich auch Berlin als positives Beispiel, weil für mich das halt eindeutig der Punkt war, jo, die Mannschaft weiß, was sie zu tun hat.
Ja.
Und wie gesagt, bei Mannheim einfach aus der eigenen persönlichen Sorge heraus, oh Gott, wo geht jetzt die Saison hin?
Okay, ja gut, ist ja auch verständlich. Es war der 5. Spieltag, ich habe auch nochmal hier das offen. Davor haben wir zwar nur gegen den SC Fair gewonnen und davor war es halt gemischt. Es ging ja mit einer Niederlage los in die Saison. Auch das Halle-Spiel hätte man auch als negatives Auswärtsspiel gerne ranziehen können. Dann haben wir ja gegen Karlslautern gewonnen. Dann sind wir aus dem DFB-Pokal sehr unglücklich rausgeflogen. Zwickau, das 1-1, war auch nicht so ein gutes Spiel von uns. Und ja, dann nach dem Sieg diese krasse Niederlage war, dann hat man auch, wie du hast vollkommen alles richtig gesagt, dann könnte man schon sagen, okay, welcher SV Meppen ist es jetzt? Es ist eher ein neuer SV Meppen, den wir jetzt so angedeutet gesehen haben. Also so richtig, richtig gute Spiele hatten wir nicht. Also Fair haben wir halt klar dominiert. Das war schon doch, könnte man als sehr gutes Spiel da sagen lassen, aber Fair war halt auch sehr, sehr schwach. Aber das hat ja dann auch immer einen Grund, wenn wir gut sind, wenn der Gegner schwach ist. Karlslautern 1-0, dann das Hertha-Spiel war natürlich sehr gut, aber halt Niederlagen oder eine Niederlage und ja, dann muss man gucken und dann haben wir uns da rausgearbeitet, hat ein bisschen gedauert, aber es hat halt funktioniert und ja, nach dem zweiten 5-0, was dann halt mein Spiel ist, ja, war das dann halt, gab es dann halt keine Schwächephase, da wurde halt sofort wieder umgeschaltet auf ein sehr, sehr gutes Spiel quasi.
Ja.
Ja, genau. Mein 5-0 gegen Braunschweig ist mein negatives Spiel. Ich habe ja im Podcast, glaube ich, auch gesagt, dass das, glaube ich, das schlechteste Spiel war, was ich jemals beim SV Meppen gesehen habe in der dritten Liga. Und ich bewerte jetzt die Qualität, was du ja gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ich werde jetzt aber die Qualität des Spiels beim Braunschweig-Spiel hatte ich halt noch so in Erinnerung, dass da halt vorher Puddy verletzt war und ausgetauscht werden musste. Und das war halt sozusagen alles, hat man ein bisschen umgestellt, hat alles nicht funktioniert, hat krasse Fehler gemacht, die wirklich hanebüchen waren und haarsträubend. Beim Mannheim-Spiel gab es noch eine rote Karte, das nehme ich dann immer so mit rein, dass ich sage, okay, ich glaube, es war nach einem 3-0 zwar, aber ist das halt nochmal so ein Nackenschlag, den du verarbeiten musst. Und Braunschweig war halt wirklich von 11 Leuten halt wirklich ganz schwach und ich glaube, bei Mannheim hatten wir auch noch diese Standardschwäche, dass wir halt immer ein Tor nach Ecke und Freistoß gekriegt haben. Die ersten beiden Tore waren da auch noch Eckentore. Und ja, deswegen habe ich Braunschweig genommen, weil mir das von der Qualität als Spiel her noch mal eine Schublade unter Mannheim war. Aber klar, Mannheim ist natürlich auch ein Punkt, den man immer sagen kann, dass das auch kein gutes Spiel war. Aber gut, das sind halt so die so krass negative Punkte gab es eigentlich sonst auch nicht. Ich meine, klar, wir haben noch Niederlagen gehabt, ne? Auch eine Heimniederlage gegen Magdeburg 3-2. Auch das 2-2 gegen Saarbrücken habe ich noch so in Erinnerung. Wo wir dann 2-0 zurückgelegen haben, durch einen sehr krassen Fehlpass, dann aber auch der schon, Torwart
das von Saarbrücken
und zurückgeholt hat.
Sehen, wenn du ein 2-0 zurückholst auf ein 2-2, ne?
Ja, es ist richtig. Man muss halt nur gucken, wie ist das wie sind die beiden Gegentore zustande gekommen und wie sind unsere beiden Tore zustande gekommen. Ja. Dass wir halt sozusagen das 1-0 quasi vorbereiten vom Gegner und das 2-1 dann halt der Torwart durch den Strafraum irrt und uns dann den Elfmeter schenkt. Also kann man beides sehen. Aber ja, auf Papier 2-0 aufgeholt, sehr, sehr gut. Und danach haben wir auch quasi nicht mehr verloren nach dem Saarbrücken-Spiel. Also ja, Magdeburg, wie gesagt, ja, aber und Braunschweig dann später noch. Aber dann haben wir halt immer noch diese krasse Serie gestartet mit den vielen Siegen.
Richtig.
Vielleicht war auch Saarbrücken halt auch so ein kleiner Kickstarter, dass man dann sagt, okay, wir können nach Rückstand immer noch gewinnen. 2-0 aufholen ist ja auch gut. Und Saarbrücken ist ja auch keine Hinterhofmannschaft. Und das zusammen mit ja, Osnabrück dann so ein bisschen so der Punkt, jo, wir schaffen die Saison alles.
Ja.
Jo, das sind so die Punkte. Wir können jetzt meiner Meinung nach zu den Spielern kommen, wenn du nicht noch irgendwas anderes Bitte. Sagen möchtest.
Nein, möchte ich nicht.
Also ich hab mir lustige Kategorien wieder ausgedacht, genauso wie die letzten Jahre eigentlich auch immer wieder. Sei dazu gesagt, vorletzte Saison habe ich immer noch so in den Kategorien so Abstufungen gemacht. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wenn ich da sage, in dieser Kategorie finde ich ihn noch besser oder schlechter, dann sage ich das dazu. Aber wer jetzt als erstes kommt, ist jetzt nicht unbedingt der Schlechteste oder der Beste, sondern ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe Spieler unter den Erwartungen.
Ja.
Sind nicht so viele, ehrlich gesagt. Aber es sind halt Spieler drin, die ja, wo es vielleicht keine diskutabel ist, ob sie da reingehören.
Also die Saison
keine große Überraschung.
Keine große Überraschung. Ja. Es gibt ja schließlich einen Grund, mal blöd gesagt, warum ein Ricci so guter Paar so geholt wurde oder so. Und das liegt mit der Sicherheit auch daran, dass die Offensivkraft von Serhat Kohuk, den du in der Kategorie stehen hast, nicht die war, die wir uns versprochen hatten. Das Problem ist, glaube ich, dass er halt zu wenig Entwicklungspotenzial bekommen hat, zu wenig Spielzeit bekommen hat. Wenn ich mir jetzt beispielsweise diese Entwicklung bei Dennis Undav seinerzeit wieder angucke, hat der viel mehr Möglichkeiten gehabt, halt auch von einem erfahrenen Spieler, der vor ihm läuft, zu lernen.
Also,
diese so Möglichkeit okay. hat Serhat Kohuk jetzt halt in dem Sinne nicht gehabt und ist deswegen wahrscheinlich auch unter seinen Erwartungen geblieben. Oder ja, unter den Erwartungen des Teams oder unserer.
Ja, deswegen, also es gibt manche Spieler, die habe ich aufgrund von fehlenden Einsatzzeiten halt manchmal eine Kategorie höher oder ohne Wertung habe ich auch noch eine Kategorie, sage ich jetzt mal, drin. Aber ja, manche Spieler haben halt viel gespielt und dann halt nicht so richtig überzeugen können. Genau, kommen wir zu Kohuk. Der hat immerhin schon 8-mal in der Startelf gestanden. Und quasi auch, ich sag mal so, die, wo er in der Startelf gestanden hat, waren sozusagen auch die ersten Spiele halt. Und da lief es ja halt dann auch nicht so gut. Wie gesagt, das will ich ihm jetzt nicht an ihm festmachen. Ist halt aber, wie es ist. Er hat ein Tor gemacht, anderthalb vielleicht, wenn man in Wiesbaden sich guckt, da hat er den Elfmeter geschossen und ja, das Eigentor so ein bisschen erzwungen. Das will ich gerne sagen, aber insgesamt, ja, hat man sich mehr erhofft. Das ist ja auch so ein bisschen wie letzte Saison so mit Dejan Bosic, ist die Saison auch so ein bisschen mit Kohuk, wo man jetzt aber noch ein bisschen, also
wobei Dejan Bosic war halt schon so ein bisschen, also bei Dejan Bosic, da habe ich halt einen erfahrenen Stürmer erwartet. Das habe ich bei Serhat Kohuk jetzt nicht für die dritte Liga. Ne? Den haben wir hochgeholt. Und Dejan Bosic war da halt schon, also wenn ich das jetzt vergleiche, wäre der für mich immer noch die größere Enttäuschung.
Ja, okay. Ich wollte jetzt an den Statistiken das festmachen. Bosic hatte ja irgendwie auch 20 Tore gemacht in der Regionalliga, als wir ihn geholt haben. Beim Chemnitzer FC, die ja oben mitgespielt haben. Und Koruk hat halt auch 20 Tore gemacht, aber halt bei dem Tabellenletzten oder Tabellenvorletzten, nee, ich glaube Tabellenletzten sogar, bei Bergisch Gladbach. Und da hat man gedacht, okay, alles klar, ein Spieler, der sich bei einem Team, was ja, sehr klar Letzter war, trotzdem noch so viele Tore erarbeitet, ist ja auch jemand, der nicht einfach sozusagen vorne steht, auf die guten Flanken warten muss und ja, das Ding dann macht. Will ich jetzt auch nicht sagen, dass es bei Bosic immer der Fall war bei Chemnitz, aber da ist halt die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass du da halt besser bedient wirst, wenn die halt oben mitspielen. Das ist ja nun mal so. Und er wird sich da halt viel erarbeitet haben müssen bei Schlapper und das habe ich mir auch so ein bisschen erhofft halt. Und auch dieser unfaire Dennis-Under-Vergleich, der dann halt immer wieder, auch von uns wahrscheinlich öfter mal gesagt wurde, ja, weil er halt einer ist, der sich dann fallen lässt, die Bälle holt und verteilt. Das sind halt immer so große Schatten, wo man halt nie reinwachsen kann. Er ist ja kein Dennis-Under, er ist halt ein Sead Koruk. Er soll auch kein Dennis-Under sein, er soll halt einfach ein guter Sead Koruk sein. Und das hat die Saison halt, oder die Hinrunde noch nicht so gut geklappt. Dann wurde er halt wegen Corona halt auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Er hat ja auf seinem Instagram-Kanal auch geschrieben, Covid is over, let's go quasi, jetzt wieder angreifen. Und ja, ich hoffe, die Rückrunde wird besser als die Hinrunde.
Ja.
Gut, dann kommen wir noch zu Walde Drama. Bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen unfair, ihn in diese Kategorie zu werfen. Wie richtig gesagt, er war halt viel verletzt.
Ja, und deswegen, also ich hätte ihn auch eher im Bereich ohne Wertung gehabt tatsächlich an der,
ja,
Stelle.
Ja. Wie gesagt, das ist diskutabel alles. Ich will da auch nicht sagen, dass meine Meinung hier jetzt über allem steht. Da können wir drüber reden. Da kann auch jeder, ja, das anders,
ja, sehen. Ja, genau.
Vor allen Dingen, ich möchte aber gerne erklären, warum.
Weil, wenn ich mir angucke, welche Leute du ohne Wertung hast halt, dann wundert mich das halt, dass dann halt die beiden Kollegen, die da jetzt stehen, also sowohl Walde Drama als auch der andere, dessen Name noch nicht genannt werden soll, denn da in dieser unter den Erwartungen Wertung stehen.
Ja,
wobei ich also, dir bei der anderen Person sage, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ja, bei Rama ist das halt so, der war halt lange verletzt mit einer, ich glaube, 6 Wochen irgendwie Außenband, Meniskusriss, irgendwie sowas und ist dann halt ausgefallen. Dann ist das natürlich klar, dann kann er nicht spielen, aber irgendwie fehlte mir das auch. Vielleicht war es auch so ein bisschen von der letzten Saison halt so. Letzte Saison war halt so stark halt, ne? Hat dann halt auch so ein bisschen das Team getragen. Und ich habe mir das so von ihm diese Saison halt so ein bisschen erhofft, dass er dann halt sich wieder rankämpft, weißt du? Und das war halt nicht der Fall. Der saß halt danach seiner Verletzung irgendwie 2, 3 Spiele auf der Bank, kam dann halt auch ein paar Minuten rein. Dann war halt wieder aus dem Kader raus, fit aus dem Kader raus quasi. Und da denke ich mir so, okay, gerade von einem Spieler wie Walde Drama habe ich mir dann doch irgendwie erwartet, dass er sich dann wieder rankämpft. Und vielleicht ist er deswegen unter meinen Erwartungen. Aber cool, klar, ohne Wertung, okay, kann man natürlich auch sagen, wenn man halt verletzt ist und lange verletzt ist auch, dass es dann halt logischerweise nicht so einfach ist, sich wieder ranzukämpfen. Aber ja, gut. Diese Liste habe ich übrigens erstellt, bevor er gewechselt ist. Also oder bevor der Wechsel bekannt war, der Vertragsauflösung.
Von kein rückwirkender Hass.
Nee, absolut nicht. Wie gesagt, wir haben ja auch Loblied auf ihn gesungen, das hat er auch verdient. Ja. Und der dritte und letzte unter den Erwartungen ist Markus Piosek. Auch ein Mann, der immer sehr, sehr viel verletzt ist.
Genau, den haben wir relativ wenig gesehen. Auch quasi gar nicht auf dem Platz. Und das, was ich gesehen habe, hat mich auch absolut nicht überzeugt.
Nee, hat eine Minute, glaube ich. Warte mal, ich gucke mal eben schnell. Ich habe mir die Einsätze ja auch nochmal rausgesucht. Er ist der allerletzte sozusagen in unserer Statistik. Eine Minute, ein Einsatz, logischerweise. Er hat irgendwie gefühlt gesagt, ach ja, ich glaube, er hat... Der durfte ja dann auch im Testspiel, glaube ich, 90 Minuten ran. Und ich glaube auch beim Osnabrück-Spiel im Landespokal, was ja logischerweise beim Kicker nicht aufgeführt wird, hat er, glaube ich, auch noch ein paar Minuten mehr gemacht. Mhm. Aber es halt, bei ihm ist es halt so ein bisschen schwierig. Da kommt halt so ein Interview in der Zeitung, wo er sich dann halt beschwert, dass er halt nicht spielt quasi, sondern dass ich bin topfit, ich will dem SV Meppen helfen und so weiter. Denkt man sich, alles klar, geil, er hat sich noch nicht aufgegeben, trotz der großen Konkurrenz. Und dann ist es wieder, er ist krank, er hat... Verletzung da und da, irgendwie so Verletzung, wo du denkst, okay, das ist doch irgendwie strange. Dann gibt er erst ein Interview und der klickt, natürlich kann man sich danach verletzen, das ist nun mal so, aber immer also so.
Ich glaube, da ist wieder.
So ganz beim SV Meppen ist er irgendwie nicht mehr.
Nee, genau, ich glaube, da ist genau das der Fakt, dass er nämlich eigentlich nicht mehr mannschaftsdienlich ist und dementsprechend auch mehr oder weniger das Abstellgleis besucht. Nicht mehr nach vorne gepusht wird, weil er vielleicht auch nicht das bekommt, was er will, weil er aber vielleicht auch nicht einsieht, dass er nicht die Qualität hat, die andere Leute auf der Position, die er sonst bekleidet, jetzt gerade haben. Und da hat er vielleicht auch keine Lust, sich mehr nach vorne zu kämpfen, sondern denkt sich auch einfach, ja, dann halt nicht. Danach das, nicht, das, ist das, Gefühl, das ist das Gefühl, was so dabei rumkommt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen kann ich verstehen, dass du den da stehen hast unter den Erwartungen, weil ich mir von einem Markus Piosek auch mehr erwartet habe und eigentlich auch immer sehr positiv gestimmt war, was ihn angeht.
Ja.
Aber im Prinzip wäre auch ohne Wertung aufzuführen, weil er eigentlich quasi gar nicht gespielt hat.
Ja, aber es ist dann halt auch so eine persönliche Note, die da so ein bisschen mit reinspielt.
Ja.
Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist durchschnittlich, jetzt mal genommen. Ja, auf den ersten, den ich jetzt hier aufgelistet habe, ist Jonas Fedel. Auch so jemand, der sehr, sehr wenig zum Einsatz gekommen ist, aufgrund Verletzungen, aufgrund starker Konkurrenz. Ich gucke mal eben schnell, wie viele Minuten er denn gemacht hat. Er hat einen einzigen Startelf-Einsatz, wurde 9-mal eingewechselt und hat 267 Minuten gemacht. Das ist also ja 10 Einsätze immerhin, ja, ist okay. Also ist auch nichts, wo man ihn jetzt eigentlich richtig bewerten kann. Aber mir ist halt noch eine gute Szene zum Beispiel in Erinnerung geblieben. Und das war beim Zwickau-Spiel, wo man ihn auch auf der 6 eingesetzt hat. Und da habe ich auch so gedacht, okay, ist vielleicht trotzdem einer, der, der uns noch helfen kann, wenn er fit ist, aber hat immer wieder so einen Rückschlag erlitten. Deswegen glaube ich halt, habe ich ihn bei durchschnittlich eingesetzt. Man hätte ihn vielleicht auch so ein bisschen, also ich habe mir auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber wenn er dann halt immer verletzt rausfällt, dann will ich ihm das jetzt in diesem Fall nicht vorhalten, weil er sich dann halt auch immer wieder zurückkämpft, wenn man 9-mal eingewechselt wurde. Gut, da können natürlich auch viele Wechsel drin sein, so die letzten 2 Minuten, letzten 5 Minuten oder so. Aber halt auch, sagen wir es mal so, bei ihm glaube ich halt, dass er dem erstmal noch mehr helfen kann als an Markus Piosek zum Beispiel. Ja, bei dem glaube ich halt, dass er sich wirklich noch zurückkämpfen will und kann. Ja, jetzt hat er sich halt während des Testspiels beim FC Groningen wieder ein bisschen, also musste vielleicht rausgenommen werden. Was er jetzt genau hat, weiß man nicht. Gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen nur durchschnittlich, aber er hat dann, wie gesagt, gute Pässe gespielt, ist, glaube ich, ist wirklich ein sehr zweikampfstarker Typ wohl. Auch ein bisschen heißblütig, ist immerhin auf Platz 1 unserer Kartenliste mit einer roten Karte und 3 gelben. Mit der kurzen Zeit ist das schon ordentlich.
Ja.
Aber der ist ja auch noch hier sehr jung, der kam von Mainz 2 und der U23 von Mainz 05. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da noch Potenzial da ist, auch mehr Spielzeit zu bekommen.
Ja, das denke ich auch.
Ja. Ja, Janik Jeskaczewski habe ich dann noch auf der Liste, bei durchschnittlich.
Ja, was für ihn ja quasi, also ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber das ist für ihn ja quasi schon ein Ritterschlag, ist ja auf jeden Fall ausreichend, um der Mannschaft da noch zu helfen. Ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Jupp ist noch einer unserer Aufstiegshelden.
Ja.
Und das ist ja dann natürlich auch schon eine ganze Zeit, die er dabei ist und die er ja dann halt auch aus der Regionalliga heraus jetzt für einen Drittligaverein spielt quasi. Und dass er da halt immer noch mit einer soliden Leistung...
Das ist auch unser dienstältester Spieler, glaube ich.
Ja, einer soliden Leistung bei uns in der Beurteilung auftaucht, ist, glaube ich, gut. Ich glaube, er hat sich gerade Richtung Ende der Hinserie für mehr Einsätze angeboten. Ich finde, er hat relativ gute Einsätze gebracht Richtung Ende der ersten Hälfte. Da könnte noch was gehen.
Ja, ist halt ein bisschen schwierig bei Yannick. Es ist halt so, er ist halt einer, der... Auf den kann man sich eigentlich immer verlassen. Den bringst du rein, ab und zu hast du immer mal einen Fehler drin. Aber eigentlich ist das halt einer, der hängt sich rein, der spielt gute Pässe, der kann auch gute Flanken schlagen und so weiter. Ist halt aber eigentlich keiner für die erste Elf, wenn alle fit sind sozusagen.
Ja.
Da ist auf seiner.
Was aber auch daran liegt, dass wir ansonsten einen extrem starken Kader haben, ne?
Ja, das, also das
auf jeden Fall. Er ist schon ein tauglicher Drittligaspieler.
Ja, das denke ich auch, genau. Und er ist halt einer, wie gesagt, den man immer mal bringen kann, wo man keine Sorgen haben muss, wenn dann jetzt zum Beispiel ein Markus Balm hat mal ausfällt. Ich
hab kleine Sorgen.
Ja, genau. Dass du denkst, oh scheiße, jetzt müssen wir Jeska, wie Rico Schmidt ihn ja immer nennt, oder einmal die genannt hat, jetzt immer, einmal und wahrscheinlich auch immer.
Nein, der heißt Jupp.
Er heißt Jupp, genau, eins, das ist klar. Und wo man denkt, okay, wir haben auf der Position jemanden, der kann da rein, da muss man keine Angst haben, das ist halt ein guter Mann. Deswegen, der hat halt auch nur 4 Einsätze oder 4 viermal eingewechselt worden, einmal Startelf, aber halt auch 166 Minuten dann gemacht. Also das letzte Spiel jetzt gegen Halle ist ja von Anfang an reingekommen, weil Balle ja verletzt. Fünfte Gelbe hatte. Und ja, da weiß man halt einfach, wenn wir ihn bringen, dann brennt da nichts an.
Nee. Genau.
So, dann habe ich vielleicht auch eine strittige Wahl, habe ich noch bei durchschnittlich Tobias Dombrowa reingenommen. Auch jemand, der sehr wenig Einsatzzeit bekommen hat und ich glaube, noch weniger, auch nicht, ja, also vergleichbar mit Jupp, sechsmal eingewechselt worden, keinmal Startelf und 109 Minuten.
Ja, aber ehrlich gesagt, das, was ich gesehen habe, weniger überzeugend als das, was Jupp gebracht hat.
Ja, ist richtig. Trotzdem finde ich, dass für ihn durchschnittlich noch angebracht ist als Beurteilung.
Definitiv.
Weil er ja keine, wie soll man sagen, ich habe jetzt keine Ansprüche an ihn gestellt, dass er halt von Anfang an spielt, immer. Und nee. Also er hat halt eine sehr gute Vorbereitung gespielt, hat da auch die ein oder andere Tor gemacht, wo man noch ein bisschen gedacht hat, okay, ja, vielleicht, ne? Fassbender oder eher, hat man da vielleicht noch so gedacht, waren ja beides dann Flügelmänner und gedacht, okay, einer von den beiden, wahrscheinlich ist es eher Fassbender, Dombrowa kriegt vielleicht auch seine Zeit, hatte dann aber sehr, sehr lange Zeit, wo er dann gar nicht im Kader war, wo man gedacht hat, okay, ist jetzt wahrscheinlich, fällt er raus, aber hat sich zum Ende der Hinrunde auch so ein bisschen rangekämpft, hat auch wirklich meiner Meinung nach die ein oder anderen guten Pässe gespielt in der Zeit, und hat sich dann gut wieder irgendwie ins Team gearbeitet. Und eine Sache, die ich ihm wirklich sehr hoch anrechnen muss, habe ich bei Instagram gesehen, dass er halt in der Winterpause halt so ein Trainingslager besucht hat, nicht in Urlaub gefahren ist, sondern halt sich auf die Rückrunde komplett vorbereitet hat, ja. Dass er dann auch sieht, okay, ich kriege meine Chance beim SV Meppen, ich will sie nutzen. Und deswegen, allein deswegen, finde ich, hat er das durchschnittlich auf jeden Fall verdient, weil ich halt auch glaube, ein bisschen wie bei Jonas Fedel, dass da halt
noch Potenzial steckt.
Potenzial ist, genau, und dass er halt noch sich weiterentwickeln kann.
Ja.
So, jetzt kommen wir, ich glaube, das ist ein großer Fall zur letzten Mal, als wir das beurteilt haben. Florian Egerer, glaube ich, habe ich letztes Jahr noch als Spieler der Hinrunde betitelt und ja, jetzt ist er nur da durchschnittlich runtergefallen. Auch nicht ganz sein Verschulden dann, also logisch, also dass er da nun mal durchschnittlich ist klar, weil die Konkurrenz sehr, sehr groß war, hat sich dann auch noch etwas schwerer verletzt, in Anführungsstrichen. Also eine Hüft-OP wurde jetzt, also er musste sich eine Hüft-OP unterziehen, eine lang überfällige, und dann hat man jetzt die Chance genutzt, kurz vor der Winterpause, weil dann hat man auch noch mal 2 Wochen oder 3 Wochen Puffer, quasi die 6 Wochen, die er ausfällt. Aber halt auch nicht ganz so stark wie letzte Saison in der Hinrunde, also er hat ja auch in der Rückrunde schon deutlich abgebaut, meiner Meinung nach, und hatte jetzt aber immer noch 1, 2 richtig gute Spiele, auch gegen Hertha habe ich zum Beispiel eine sehr gute Spielerinnerung, wo er gespielt hatte, und ich muss mal gucken, auf wie viele Einsätze er gemacht hat, glaube auch gar nicht mal so wenig, genau, 658 Minuten, 15 Einsätze insgesamt, 9 Mal eingewechselt und 6 von Anfang an. Also 9 Mal eingewechselt, 6 von Anfang an, 3 Mal ausgewechselt.
Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so präsent.
Ja, das ist ja so ein bisschen seine Spielweise auch, ne? Ist ja so ein bisschen eher so Tobi Escher, ein Taktikmensch, den man auch bei Podcast im Rasenfunk hört oder bei Bundesliga von Rocket Beans, der sagt, auf der 6 brauchst du immer einen Jäger und einen Sammler. Und er ist dann meistens immer so ein bisschen der Sammler, also der defensiv Stärkere. Und er kann halt echt dafür sorgen, dass da hinten auch alles dicht gehalten wird. Und hat es diese Saison nur so durchblitzen lassen. Das ist halt nicht sein Anspruch, meiner Meinung nach. Also eigentlich müsste er, wenn er spielt, dann halt auch immer stark spielen, um halt in eine höhere Kategorie zu kommen. Deswegen, das ist dann halt ein bisschen, wie ich das beurteile, und ja, deswegen ist er nur bei durchschnittlich, halt auch wegen der Verletzung, jetzt der längeren Verletzung, und bin ich mal gespannt, wie es für ihn in der Rückrunde läuft.
Ja.
Ja. Gut, das ist auch schon die Kategorie durchschnittlich. Kommen wir zur Kategorie, die ich diesmal, ich hatte sie letztes Jahr auch so ähnlich, aber die habe ich ja stark aber genannt.
Nicht also, ja aber, sondern stark aber.
Stark aber,
genau. Ja, aber.
aber M, genau.
Aber
und das Aber kann sich halt auf viele, viele Sachen beziehen. Und deswegen kommen wir gleich mal zum ersten Spieler, und das ist Jeroen Alhazaimi. ein...
Ja, und ich glaube tatsächlich, da braucht man gar nicht viele Worte drüber zu verlieren. Wenn du dann sagst, stark aber, Jérôme Alain-Sammet, dann weiß schon quasi jeder, was damit gemeint ist. Ein ja. Topspieler, der ab und zu ein wenig kopflos ist und ab und zu auch ein wenig abraucht, also ein wenig in sich selbst in Rage bringt, dadurch halt auch nicht gerade unbedingt mal dem Verein hilft oder der Mannschaft auf dem Platz gerade, ansonsten aber immer eine solide, gute Leistung erbringt.
Ja, stark, aber hat immer mal einen Bock drin, hätte ich jetzt so gemacht, ja. Ja, ja. Und auch stark, aber wenn alle fit sind, fällt er wahrscheinlich raus. Aber, ne, ja. das andere Aber jetzt ist halt auch jemand, der reißt auch die Mannschaft also mit, was du jetzt ein bisschen kritisiert hast, was ja auch richtig ist, kann aber auch dazu führen, dass er dann halt auch immer das richtig. Team so ein bisschen pusht, also nicht irgendwie durch Meckerei oder so, was ja auch immer so ein bisschen sein Ding ist, wenn der Ball damals ausgibt und es gibt nicht Abstoß für den SM Web, dass er dann zum Linienrichter hingeht und sagt, ja doch, das war ganz klar Abstoß, das muss man doch sehen und das sind bestimmt sehr netten Worten. Ja, auch so ein Ding, wenn er dann sehr mal den Ball...
Herr Schiedsrichter, ich habe da eine Anmerkung.
Ich bin mit Ihrer Ansicht nicht ganz einverstanden. Können wir darüber reden. Ja. Nee, aber dann auch mal hinten steht und den Ball hat und dann guckt und die Lücke sieht und dann einfach auch mal Meters macht und nach vorne geht und den Ball trägt und den Angriff einleitet. Einfach klasse Typ. Und halt menschlich auch ein überragender Mann.
Definitiv. Also einer, der auch top eigentlich ins Team passt. So ist es nicht. Ne, der also so ein Innenbrunstspieler, so ein emotionalen Spieler, den brauchst du halt auch da vorne. Ne? Ja, das ist so die eine Hälfte Thilo Leugers, die er da quasi auch repräsentiert, ne? durch seine freche Schnauze.
Ja, es sind halt so Sachen, also manche Sachen, da muss man halt aufpassen, ne? Dieses Meckerei, das haben wir im letzten Podcast ja bei Chris Hähnlein ja auch groß kritisiert, weil das ja auch zu einem Gegentor, in diesem Fall halt zu einem krassen Gegentor geführt hat. Da muss man halt auch mal aufpassen, dass man da halt das Maß oder das findet quasi, dass es dann halt nicht überhand nimmt. Aber ich bin da ehrlich gesagt bei ihm ganz guter Dinge, dass er sich da noch findet quasi, dass er dann
halt eine solide Säule in der Mannschaft.
Ja, absolut. Ist auch ein wichtiger Typ. Ist auch einer, den kannst ja, ist ja egal, wer in der Defensive ausfällt. Wenn du weißt, du hast, es geht genau wie mit Jupp, wenn du weißt, du hast nur einen Jibi auf der Bank, kannst du den immer bringen und da musst du dir eigentlich auch keine Sorgen machen.
Ja, was immer geht,
ist auch wenn er relativ, relativ.
Jupp.
Ja, siehst du, das ist wie Ying und Yang, das ist Jib und Jupp.
Jupp.
Ist aber auch bei, in Fankreisen nicht ganz unumstritten, der Mann. Natürlich. Weil da halt manche sagen, ja, ist halt da wieder ein Bock drin, deswegen ist ein Gegentor gefallen, da eigentlich nicht qualitativ gut genug für die dritte Liga, aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht. Anders. Ich sehe halt, ja, ich sehe es auch anders. Ich bin, meiner Meinung nach, ist er wirklich einer, der perfekt ins unser Team passt, der auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, ist nicht mehr der Jüngste, das ist richtig, aber hat halt von letzter Saison zu dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht und ist halt wichtig für uns. Ja. Und das finde ich, sollte man da bedenken. Gerade auch, ist auch ein Thema, was wir noch eben ansprechen müssen, meiner Meinung nach. Das sind ausstehende Vertragsverlängerungen.
Und da ist Jibi schon geschafft, da kommen wir aber gleich noch zu.
Einer hat es geschafft, genau, super. Kommen wir gleich noch zu, genau. Und Jérôme Alain-Sammet ist auch noch einer, der einen neuen Vertrag braucht, dringend. Also Give this man a contract, genau. Das finde ich auch. Also ich kann da auch nicht nachvollziehen, wenn da Leute sagen, jo, der ist doch schon alt, der ist doch eigentlich keiner, dem wir jetzt noch unbedingt einen neuen Vertrag geben müssen, dann können wir besser jungen Spielern einen neuen Vertrag geben.
Also meiner Meinung nach ist gerade ein Jibi... Das gar nicht zählen, weil dann müssen wir erstmal Erik rausschmeißen, dann müssen wir Steffen Puttkamer rausschmeißen, dann kannst du David Blacher nach Hause schicken schon
demnächst. Gut, sagen wir es so, alt und nicht unbedingt hundertprozentiges Stammelfmaterial.
Boah, das sehe ich halt ein bisschen anders. Also
ja, ich sehe es halt auch anders. Ich würde halt auch sagen, Jibi braucht einen neuen Vertrag, gerne auch von 2 Jahren von mir aus. Weil er halt bewiesen hat, ich meine gut, man kann jetzt auch überlegen, man hat Markus Piosek einen 2-Jahres-Vertrag gegeben letzte Saison und hat dann sich die Saison nicht bewiesen damit. Die Gefahr sehe ich aber bei Jibi ehrlich gesagt nicht.
Nee.
Gut, haken wir Jibi ab, kommen wir zu Vidar Zeev, ein starker Aber.
Der mich in der Kategorie schon fast wundert. Ich meine, ich habe auch ein Spiel gesehen, wo ich ihn stark mitbejubelt habe. Es hätte für mich, glaube ich, trotzdem in die Jubel für die Kategorie noch nicht gereicht, sondern ich hätte ihn wahrscheinlich auch noch bei durchschnittlich reingepackt.
Ja, kann man auch gucken. Ich gucke mal eben, was hat er denn so für Einsätze. WDF Zeev, 6-mal Startelf, 5-mal eingewechselt, 1-mal ausgewechselt. Aber doch eigentlich und 639 Minuten, doch eigentlich okay finde ich, doch mehr als gedacht, was die Startelf-Einsätze angeht. Aber da, deswegen, ich habe ihn mit Stark Aber noch reingenommen, weil ich hätte ja auch nicht gedacht, dass er viele Minuten kriegt. Deswegen ist das schon mal überdurchschnittlich, meiner Meinung nach. Und ich finde es doch krass, wie stark er sich dann doch zurückgekämpft hat, was bei einem Markus Piosek man vermisst hat. Gerade auch ein Vilias Seeves ist ja auch öfter mal verletzt. Aber der ist dann halt trotzdem auch da, wenn er gebraucht wird. Wir haben jetzt einen Ole Kolper, den wir ersetzen mussten. Öfter mal auch einen David Blacher musste verletzt raus. Oder musste dann auch mal pausieren. Und ein Vilias Seeves hat sich ehrlich gesagt gut ins Team reingearbeitet. Spielt dann auch so, macht dann auch öfter mal den Unterschied, sag ich mal. Es ist vielleicht deswegen stark, aber ähnlich wie bei Yibi so ein bisschen, wahrscheinlich auch keiner, der in die erste Elf gehört, wenn alle fit sind, aber halt auch so ein Typ, auf den man sich verlassen kann. Und tatsächlich, die letzten beiden Spiele hat er, glaube ich, auch von Anfang an gespielt und hat da halt klasse Pässe gespielt, hat vergessen lassen, dass ein Ole Kolper, ein wichtiger Ole Kolper nicht dabei ist. Hat schon 2 Tore gemacht. Immerhin, 1 per Elfmeter zwar, aber ich guck mal, hat er nicht auch schon mehrere Torvorlagen gemacht? Immerhin auch 2 Torvorlagen. Also ist das schon stark, finde ich. Also tatsächlich deutlich mehr, als ich vor der Saison gedacht hätte.
Okay, vielleicht ist er in die
Deswegen hätte ich ihn auf jeden Fall noch
Entwicklung stärken. In diese Kategorie. Ich hätte ihn halt noch einen drunter. Wenn du jetzt sagst, gerade auch die letzten beiden Spiele, da ist er halt Richtung positiv unterwegs, da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen hätte ich ihn noch nicht einen stärker eingeordnet, aber sei es drum. Ist ja deine Liste.
Nee, ist ja meine Liste, genau. Hättest du selber noch machen können. Nee, ich war deswegen, wir können ja immer gerne drüber, wir reden da ja gerne drüber. Das ist ja auch in Ordnung. Ich will ja auch nicht sagen, dass du Quatsch erzählst.
Das reicht mir eigentlich, wenn ich dich demontieren kann. Umgekehrt brauche ich das nicht.
du dich selber. Nee, aber wie gesagt, dass er dann halt wirklich auch so einspringen kann und in ein so starkes Mittelfeld einfach so reingehen kann und dann halt trotzdem auch dafür sorgt, dass dann auch, ja, wie auch öfter mal schwächere Spiele gehabt und auch öfter verletzt und so weiter. Das sind so die ganzen Abers. Aber meiner Meinung nach macht er doch einen guten Job, starken Job. So, kommen wir zu Bejan Ametov. Vielleicht auch eine strittige Einschätzung, weil er halt wirklich sehr, sehr wenig Einsatzzeiten gekriegt hat. Deswegen Bejan Ametov stark, aber nur 122 Minuten gespielt, wurde 8-mal eingewechselt.
Ja, Wahnsinn. Aber tatsächlich, diese 122 Minuten sind mir definitiv präsenter als das, was Vilias Seeves auf dem Platz gelassen hat. Das ist halt vielleicht auch so ein bisschen.
Das ist zu hart.
Wie gesagt, der Eindruck ist es, der es macht. Und natürlich, wenn einer eingewechselt wird, dann kriege ich das eher mit, als wenn einer von Anfang an eine solide Position spielt, so blöd das klingt, aber ist ja einfach so.
Ja, gut. Auch die letzten Spiele, die da so sehr prägend sind bei Ametov.
Ja, ich finde, er macht da halt einen echt guten Job mittlerweile und ich glaube, da ist noch richtig viel Potenzial in dem Jungen. Und deswegen steht er da zu Recht, finde ich, stark, aber da geht noch was.
Ja, ist auch wieder er ist in seinem ersten Dennis Undaf-Jahr. Also er zeigt halt, dass er... Das
gute alte Dennis Undaf-Jahr.
Ja, deswegen, er spielt halt so richtig glänzende Pässe. Auch in der Vorbereitung hat er, glaube ich, bei einer der auffälligeren, zumindest beim FC Groningen, so wie man das in der Zeitung lesen konnte. Und deswegen glaube ich halt, er ist ja jetzt einer, wo man am Anfang dachte, okay, auch Außenspieler, noch einer von den Außenspielern, aber er ist ja einer dieser variablen Offensivspielern, die der SV Mettmann verpflichtet. Also das heißt ja dann immer, wenn einer irgendwie kommt, ja, der kann überall spielen, das ist gar kein Problem. Also und jetzt spielt er auf der 10, ist dann halt einer, wo man auch denkt, okay, selbst ein Luka Tankulic ist nicht aus Titan, vielleicht auch mal ausfallen und dann könnte man sagen, ja, ein Bejan Ametov könnte eventuell, also so ganz zutrauen tut man sieht ja wahrscheinlich nicht, sonst hätte man ja einen Mike Sieben Bären nicht verpflichtet. Aber ehrlich gesagt sehe ich einen Mike Sieben doch, oder einen Magic Mike doch eher auf der Position hinter der 10 und ein Bejan Ametov dürfte doch gerne auch mal da ein paar Minuten mehr sammeln. Und wenn er sich gut entwickelt, ich gucke gerade mal, wie alt ist er denn? Wie alt ist der Kollege denn? Der müsste noch sehr jung sein. Bejan Ametov, 23 Jahre. Ja, okay, schon von den Jungen einer der Älteren. Aber der entwickelt sich auf jeden Fall noch, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen stark, aber muss das halt noch ein bisschen beweisen, dass er so stark ist.
Ja, genau wie der Kollege, den du als nächstes da stehen hast.
Ja.
Morgan Fassbender, irrsinnig guter Junge. Hat sich auch ins Positive schon entwickelt und ich habe das Gefühl, dass wir da auch noch viel mehr sehen werden in der zweiten Spielhälfte, dass nämlich ihn Ritchie richtig mit nach vorne reißen wird und dann wird noch einiges auch mit Morgan Fassbender passieren, glaube ich. Das hast du jetzt schon in Ansätzen immer gesehen, wie die beiden zusammen harmoniert haben. Das funktioniert ganz gut mit den beiden auf dem Platz und ich glaube, da kann noch einiges kommen. Er hat jetzt Richtung Ende der Hinserie seine lichten Momente gehabt, auch mal sein Türchen geschossen endlich. Diese Knotenlöser, Gott sei Dank. Und tatsächlich würde ich sie so auch immer noch weiter betiteln, auch wenn es danach nicht immer nur hundertprozentig perfekt weiterlief. Aber es läuft schon besser weiter als davor. Davor war es immer dieser Krampf, dieses Müssen, dieses Drängen nach dem Tor, dass er endlich mal kommen muss.
Ja.
Und jetzt merkst du halt, dass der Mann etwas befreiter ausspielt. Und deswegen glaube ich, dass er halt auch noch richtig Potenzial in sich hat. Da kommt noch was.
Wüsstest du aus dem Stand jetzt, wie viele Tore morgen Fassbender geschossen hat?
Also mein Gefühl sagt mir 2. Ich glaube, es waren 3.
Es waren vier.
Oh.
Ja, tatsächlich 4 sogar, ja. Ja, das ist auch mehr, als ich so am Anfang vermutet jetzt hätte. Also bei Fassbender stark, aber sehr, sehr schwankend, würde ich sagen. Und stark, aber Anlaufschwierigkeiten, genau, was du auch richtig schon sagtest. Hat 15 Mal in der Startelf gespielt, wurde 11 Mal ausgewechselt und 5 Mal eingewechselt. Das heißt, er hat in jedem Spiel auf dem Platz gestanden, so wie es hier auch steht. Ist einer von 4 Leuten, die das von sich behaupten können. Und ist auf Platz, ist in der Kategorie, also in dieser Kategorie, der Beste quasi nach Kickernoten.
Ach, cool.
Also ist, hat, ich muss mal gucken, wo ist es jetzt? Top-Spieler des SV Meppen ist er auf Platz 7 mit 3,19 durchschnittlich. Ja, ist auch noch sehr viel Luft nach oben, sag ich jetzt mal. Ist mir immer noch so ein bisschen in Erinnerung als so der Arbeiter, der Mann, der viel läuft und so weiter, aber der auch, ja, die Defensivarbeit, er will immer, lass es ihm nicht vorzuwerfen, nicht, dass er vorne stehen bleibt und nichts macht, aber da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten, dass auch der Gang zurück sicherer wird. Das war auch ganz grausam anzusehen beim Braunschweig-Spiel, wo die Seite immer sehr offen war, wo dann er mit dem Mitverteidigen sehr, sehr überfordert war. Und deswegen sind das so Sachen, die, da ist auch noch Luft nach oben. Deswegen,
ich,
also.
Da bin ich sehr, sehr guter Hoffnung. Also ich glaube, da geht noch einiges.
Und wie gesagt,
ich glaube, dass ihm das Zusammenspiel mit RSP richtig helfen wird. Also da bin ich fest von überzeugt.
Ja, gut. Ich hoffe, du hast recht. Aber ich sehe da ehrlich gesagt auch. Sehe das ehrlich gesagt auch. Gut, kommen wir zum Letzten in dieser Liste. Das ist Lukas Krüger.
Ja,
stark, aber.
Die dramatische Gestalt der Mannschaft, wenn du so willst. Lukas Krüger, der halt mal ein Topspiel reißt, dann halt auch mal ein Spiel so unter der Gürtellinie hat, in Anführungsstrichen. Und meistens vorm Tor scheitert leider. Warum auch immer, woran es liegt, man weiß es nicht genau. Aber da müsste auch noch ein bisschen was mehr kommen. Das Potenzial ist sicherlich da. Ich weiß nicht, ob er sich da psychologisch manchmal selbst im Weg steht.
Ja, ich sag mal, ich guck mal, 8 Mal von Anfang an, 9 Mal eingewechselt und 2 Mal ausgewechselt, hat 702 Minuten, was relativ wenig ist. Ja, also für 8 Mal Starter finde ich das relativ wenig, aber gut.
Ja gut, so. Ja, okay, ja.
Aber gut, ist eigentlich auf einer Stufe mit Yibi, also ja gut, Yibi hat noch 100 Minuten mehr. aber gut. Bei Krüger habe ich halt so im Kopf, dass er halt der Mann ist, der die wichtigen Tore macht oder die wichtigen
Tore machen könnte.
Ja, machen könnte, er macht sie ja auch. Also ich glaube, wenn wir ohne Krüger die Saison gespielt hätten, hätten wir mit Sicherheit 6 Punkte weniger und wären aus dem Landespokal ausgestiegen. Also er hat das 1-0 gegen Havese gemacht, er hat das 1-0 bei Osnabrück gemacht, er hat gegen Halle war es, glaube ich, das 1-0 vorbereitet, gegen Dortmund 2 das 1-0 gemacht. Das sind alles so Singer, die bringen Punkte. Gut, Halle vielleicht außen vor gelassen, 4-1 gewonnen, ob das jetzt als, gut, das wichtige 1-0, sagt man, wenn man jetzt 4-1 vorbereitet, ist es natürlich ein anderer Schnack, als wenn man das 1-0 vorbereitet, aber er macht halt die wichtigen Tore. Mhm. Er hat halt, wie du hast mit allem, was du gesagt hast, eigentlich recht, öfter mal guckt man sich das Spiel an und denkt sich, ha, da fehlt ihm halt noch ein bisschen was. Aber da will ich aber auch sagen, der Junge ist 21. Der Junge ist noch richtig jung. Also wirklich keine von Frage. Den Jungen noch der Junge. Also der hat eine gute Entwicklung gemacht von letzter zu dieser Saison.
Soll er sich nicht zu stark entwickeln, ne? Dass wir den erstmal noch eine Weile halten können.
Guck mal, was sagt Mr. Vertrag, ob man da auch wieder ran muss.
Mr. Vertrag sagt auf jeden Fall verlängern.
Mr. Vertrag sagt verlängern, ja, 2022. Also da muss man auf jeden Fall definitiv verlängern.
Also er wird seine Zukunft bei Meppen gestalten können, wenn er das will.
Sagen wir mal. Jupp, übrigens auch Vertrag nur bis 2022, aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, dass er nochmal geht.
Ich glaube auch tatsächlich bei unseren Aufstiegshelden, also wer da noch dabei ist,
den zweiten Aufstieg machst du dann auch nochmal
fertig, ne? Automatische Vorlage, ne? Also ich glaube nicht, dass da einer rausgekickt wird oder sowas, der kriegt seinen Vertrag.
Ja, nachher sagt er, ich möchte gerne weg oder so, keine Ahnung, aber kann ich mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, von der regionalen her Dritte aufzusteigen, dann halt von der Dritten in die Zweite, das kann man halt schön im Lebenslauf stehen haben, sozusagen. Ja, richtig. Ja, aber zu Lukas Krüger nochmal zuzukommen, ich bin auch noch ein bisschen unschlüssig. Also ich kann halt auch Leute verstehen, der ist wie Jebi halt auch relativ umstritten, würde ich mal sagen. Deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass die beiden beide mal gleich in der Startelf standen und beide mal gleichzeitig haben die gleiche Anzahl von Startelf-Einsätzen und von Auswechslungen. Ist halt einer, der ganz vorne alleine ab und zu mal Probleme hat, sich da irgendwie durchzusetzen, obwohl er körperlich ehrlich gesagt schon gut zugelegt hat, meiner Meinung nach. Aber ist halt ein anderer Schnack, als wenn du vorne einen Richard zu guter Paso drinstehen hast oder einen Lukas Krüger. Und auch wäre auch so jemand, der, glaube ich, von einem erfahrenen Richie halt profitieren kann. Und ich wünsche ihm das ehrlich gesagt auch. Und trotzdem auf jeden Fall, 2-Jahres-Vertrag sollte man ihm auf jeden Fall vor dem Saison schon nochmal eben hinlegen.
Definitiv.
Gut, kommen wir zu den Führungsspielern.
Ja, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen hinhauen. Wir reden hier sehr lange über jeden einzelnen Wahnsinn.
Ja, du, es ist ja noch Zeit. Die Leute können ja zur Not auch pausieren. Gut, kommen wir zu Lars Bünning, habe ich unter den Führungsspielern.
Richtig.
Ja, eigentlich unstrittig, ne? Eigentlich unstrittig. Lars Bünning, ich gucke mal eben schnell, unser Kartenexperte. Hat 8-mal die gelbe Karte sich abgeholt, ist Rekordhalter bei uns. Ein sehr, sehr wichtiger Mann in der Endverteidigung natürlich. Allerdings, ich habe wirklich noch überragende Grätschen in Erinnerung, richtig gutes Stellungsspiel habe ich in Erinnerung. Allerdings habe ich auch in Erinnerung, wenn ihm ein Steffen Puttkammer an der Hand fehlt, dass er dann ab und zu mal Probleme hat, auch ja die Rolle des Abwehrchefs einzunehmen, weil das ist ja nominell eigentlich, würde ich sagen. Er ist eigentlich unser zweiter Abwehrchef. Aber halt neben Putti überragend, also Putti und Bünning sind überragende Innenverteidiger, beste Innenverteiger-Duo der dritten Liga, lege ich mich fest.
Sagt das nicht so laut?
Ja, ja, er muss Vertrag noch verlängern, aber gut, ich sage jetzt aber auch, wenn jetzt ein Zweitligist zuhört, der wird sehr große Anpassungsschwierigkeiten haben in einem neuen Verein, weil gerade auch, wenn er dann mehr Verantwortung übernehmen muss, was ja beim neuen Verein wahrscheinlich auch wohl so ist oder so sein kann, ist es halt schwierig. Dann kann es halt auch sein, so ein bisschen wie Marco Komenda, der bei Holstein Kiel eigentlich durch eine Verletzung zwar rausgerissen wurde, aber halt jetzt auch nicht mehr zurückkommt. Das ist halt auch so eine Sache, die könnte Lars Bünning halt auch drohen quasi, aber überragender Typ, ganz klarer Führungsspieler. Trotzdem, so der letzte Punkt zum Abwehrchef fehlt noch so ein bisschen. Also 18 Startelf-Einsätze, eine Auswechslung, Platz 6 unserer Leute, der mit den meisten Minuten. Und auch jemand, der noch einen neuen Vertrag bekommen müsste. Gerne.
Wird.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Lars Bünning halt seine Zukunft nicht unbedingt beim SV Meppen sieht. Sei ihm auch nicht, also bin ich ihm nicht böse, ehrlich gesagt. Der kommt ja von Dortmund 2 und möchte vielleicht auch einen Schritt noch weiter nach oben machen. Trotzdem wäre dieser Schritt definitiv jetzt zu früh. Wenn er noch 2 Jahre beim SV Meppen bleibt, glaube ich wohl, wird ihm das gut tun.
Ja, zumal er wahrscheinlich in diese Führungsposition mehr reingedrückt wird, wenn Steffen sich altersbedingt ein bisschen zurückziehen muss.
Ja, ne? Ja, und er ist jetzt 23, mit 25 kriegst du halt auch noch immer noch einen guten Verein. Ja, Vertrag, ja. Genau.
Aber oder dann hast vielleicht, du ja dann beim SV.
Genau, ist ja auch so eine Sache. Vielleicht mit uns, also der beste Zweitligist, bei dem er spielen könnte, wären halt immer noch wir. Das ist nun mal klar. Weil
tatsächlich glaube ich übrigens auch, um das mal eben zu sagen.
Geht auch die Umgewöhnungszeit.
das, was wir jetzt beim SV sehen, dass wir so weit oben stehen, das ist jetzt, glaube ich, keine Einmaligkeit. Das ist jetzt, glaube ich, nicht diesem Fakt geschuldet, von wegen, wir sind letzte Saison abgestiegen, stehen jetzt da oben, sondern wenn die Mannschaft sich so aufstellt und so agiert, wie sie es im Augenblick tut, dann werden die auch in der nächsten Saison weit oben mitspielen. Das heißt,
sie zusammenbleibt, ja.
Ja, wenn sie in großen Teilen so zusammenbleibt, das ist natürlich Voraussetzung dafür. Heißt halt im Umkehrschluss auch, natürlich kannst du dir deine Zukunft perspektivisch auch höherklassig beim SV früher oder später vorstellen. Ja. Ist einfach auch mal Fakt. Das ist bestimmt was, was die Jungs mit bedenken müssen, ganz einfach. Dass das jetzt nicht die Schwalbe ist. Das haben sie halt zweimal dadurch bewiesen. Zweimal dadurch, dass sie nach dem bitteren 5:0 sich wieder absolut nach oben gekämpft haben.
Ja,
richtig. Und damit halt gute Leistung gezeigt haben. Und die gezeigt haben, dass sie ein harmonisches Team sind. Und ich weiß nicht, ob ich nicht lieber in einem harmonischen, erfolgreichen Team bin, das vielleicht noch 1-2 Jahre für den Aufstieg braucht, als dass ich jetzt in eine neue Mannschaft gehe, von der ich nicht weiß, wie viele Alpha-Männchen dabei sind.
Ja, und selbst wenn wir auch in 2 Jahren nicht aufsteigen sollten, was ja auch nun mal, eine Saison kann ja immer so und so verlaufen, ne? Aber ich glaube auch trotzdem, gerade einem Lars Bünding würden halt auch noch 2 Jahre bei SV Meppen einfach gut tun.
Ich will damit halt nur sagen, es ist nicht so wie vielleicht noch vor 1, 2, 3 Jahren, wo du gesagt hast, ja, zweite Liga, das wird halt
nie was
oder die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall nichts. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wenn das Team so ungefähr zusammenbleibt und die Mentalität sich so beibehält, wie sie jetzt haben, werden die auch in der kommenden Saison mit oben mitspielen. So.
Ja. Punkt. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen, ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Das ist Max Dombrovka. Auch jemand, der relativ wenig, ist so ein bisschen auch einer, der unterm Radar fällt. So ein bisschen das Egerer-Syndrom, sage ich jetzt einfach mal.
Das Egerer-Syndrom. Klingt nach einer schlimmen Krankheit.
Ja, die Krankheit ist, dass er halt immer da ist und sehr, sehr, ja, genau, sehr, sehr gute Leistung zeigt. Der Unsichtbare, so ein bisschen, genau. Ist halt so keiner, der durch extrem krasse Flanken auffällt. Ist halt aber auch keiner, der durch krasse Fehler auffällt. Ist vielleicht einer, das Problem ist, er fällt ja auch nicht mal auf, wenn er nicht da ist, weil dann Lars Bünding ja auf die linke Seite geht und ihn dann auch sehr gut ersetzt. Ja. Trotzdem halt einen, den ich nicht missen möchte. Auch einer Neuzugang vor der Saison, 15 Mal Startelf gewesen, 5 Mal ausgewechselt, 1 Mal eingewechselt, hat sogar ein Tor gemacht gegen den ersten FCK. Ich guck mal, hat er überhaupt ein Tor vorbereitet? Vielleicht lüge ich ja auch und er hat echt ordentlich Flanken geschlagen. Nee, kein Scorer. Oh nee, was war Abseits? Wo bin ich denn hier? Ach doch, da. Nee, war gar kein Abseits. War doch kein Scorerpunkt. Also von daher vielleicht so ein bisschen, der ein bisschen unter dem Radar fährt, aber halt ein sehr, sehr wichtiger Mann. 15 Mal Startelf-Einsatz zeigt es ja einfach auch. Und deswegen ganz klarer Führungsspieler. Hätte ich auch so vor der Saison nicht ganz erwartet. Man hat schon gedacht, okay, das ist logischerweise der Armin-Ersatz. Und Armin hat ja doch zumindest in seiner guten Zeit schon einen großen Schatten vorgeworfen, aber den hat er eigentlich perfekt eingenommen.
Überschattet,
genau. Ist halt keiner, der starke Standards schlägt und so, weil er schlägt keine Standards. Zumindest wüsste ich jetzt, fällt mir jetzt keiner ein. Vielleicht mal eine Ecke oder so, aber trotzdem immer einer, der gut gegen den Ball arbeitet, den Ball auch nach vorne trägt, aber der dann vielleicht eher wenn der Ball in der letzten Kette ist, vielleicht dann doch eher den Offensivspielern sozusagen den Platz lässt, also und dann halt hinten absichert. Und das ist halt auch wichtig. Und deswegen ganz klarer Führungsspieler. Gut, kommen wir zum nächsten.
Kolpers Ole.
Also da schwankte ich so ein bisschen zwischen der nächsten Kategorie und dieser. Allerdings durch seine etwas schwerere Verletzung und den guten Ersatz durch Willi Ersejew habe ich ihn dann nur in Anführungsstrichen unter Führungsspieler gemacht. Ist aber sozusagen mein Lieblingsspieler irgendwie diese Saison. Irgendwie. Also der, zumindest der von den Neuzugängen. Ein Ole Kolper. Also
wer uns regelmäßig zuhört, dem brauchst du das nicht mehr erklären. Der weiß das, dass du ein Ole Kolper-Fangirl bist.
Ja. Platz 2 übrigens der Topspieler bei uns.
Ja.
Mit 2,75.
Ja.
14 Spiele gemacht. 14 Spiele benotet. Ich guck mal eben, wie viele Einsätze. Ist ja auch einer, der öfter mal verletzungsbedingt raus musste. 14 Mal Startelf, 10 Mal ausgewechselt. Wahrscheinlich sind das so Auswechslungen, um nochmal Zeit zu bringen, weil 1150 Minuten, das sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Nee, Quatsch, das ist Blacher gewesen, 1068. Ja, aber ja, ein wichtiger Mann, ehrlich gesagt. Ich habe mir schon vor der Saison gedacht, das ist ja ein umstrittener Spieler gewesen, ein bisschen. Also einer, der bei Werder Bremen, der von Werder Bremen zu uns kam, da dreimal suspendiert wurde. oder insgesamt dreimal in seiner Karriere. Ich weiß gar nicht, vielleicht nicht dreimal bei Bremen, aber auch bei anderen Mannschaften. Dann irgendwie in die zweite oder dritte serbische Liga gewechselt ist oder irgendwie sowas. Und wo man dachte, okay, das ist so ein bisschen der Karriereknick. Der Junge erholt sich da vielleicht nicht mehr von. Aber hat er. Er ist ja auch noch jung. Er ist 24 tatsächlich. Das ist wirklich sehr, sehr jung.
Und schon dreimal suspendiert worden. Das ist natürlich auch eine Leistung.
Ja, wahrscheinlich so ein Spieler, der halt einen bestimmten Trainer braucht, der mit ihm umgehen kann und umgekehrt. Hat er jetzt, genau. Und das wussten wir auch, dass es so passieren kann. Auf jeden Fall, weil er auch schon unter Rico Schmidt gespielt hat beim FC Carl Zeiss Jena. Ja, so gegen uns hat er schon dagegen gespielt. Da hat er auch eine sehr gute Leistung gemacht. Das war, glaube ich, trotzdem in der Saison, wo er mit Jena abgestiegen ist, logischerweise. Aber überragender Spieler. Wirklich geil auf der 6. Öfter mit dem, also der Jäger auf der 6, ne? mit einem Offensivdrang. Richtig geil. Ich liebe seine Spielweise, weil für mich ist er der Mittelfeldmotor, der quasi überall ist. Also der ist vorne wie hinten und dann grätscht er da den Ball ab, trägt ihn nach vorne, ist dann irgendwie auch vorne, macht dann das Tor, die Vorlage, wie auch immer. Und wichtiger Spieler, absolut. Hat jetzt, wie gesagt, ich hätte fast noch eine Kategorie höher gemacht, allerdings durch seine Verletzung und dann seine etwas weniger, ich weiß gar nicht, hat er auch mal irgendwie fünfte Gelbe oder so, Ölkörper? Fünfte Gelbe, genau. Aber ich glaube seine, das hat er öfter mal. Aber ja, es sind halt nur.
Er fällt doch mal wegen fünf Gelben aus, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, er kommt schnell wieder, weil Kahnbeinbruch.
Ja, das ist schon scheiße.
Er war, das stand auch in der NOZ, mit Krücken am Trainingsbeginn da mit Melli. Und weiß ich nicht genau, wie schnell, also 6 Wochen waren halt so kolportiert. Das heißt, er könnte
kolportiert?
Kolportiert, genau. Ja. Könnte Anfang Februar vielleicht wieder reinkommen. Ich hoffe, er ist hundertprozentig fit, wenn wir zu Hause lila-weiße Derby-Niederlagen Einheimser bei uns im Stadion haben. Deswegen, ich hoffe, dass er bis dahin hundertprozentig fit ist und dann, ja, mal abwarten. Aber überragend. Ich hatte große, große Erwartungen und die hat er eigentlich perfekt erfüllt.
Ich wollte gerade sagen, apropos lila-weiße, kommen wir zum nächsten, David Blacher.
David Blacher, also der Mann, der schon wegdementiert wurde. Wir führen keine Verhandlungen, aber wahrscheinlich stimmte das einfach, weil die Verhandlungen schon abgeschlossen waren. Ja, weil als man das gesagt hat, sozusagen, war halt der Vertrag schon unterschrieben. Am nächsten Tag stand er halt auf dem Platz beim Testspiel in Schwefing und hat dann auch seine ersten Minuten spielen dürfen. David Blacher, genau. Mr. Zuverlässig, würde ich fast sagen. Also die Rolle eines Egeras und Thilo Leugers so der letzten Jahre nimmt David Blacher eigentlich sehr, sehr gut ein. Auch eher der Sammler auf der 6, aber auch öfter mal mit Offensivdrang nach vorne. Bei den Topspielern auf Platz 3 mit 16 Startelf-Spielen mit der Note 2,97. Und ja, wichtiger Spieler auf jeden Fall, auch ab und zu mal ein bisschen, also 16 Spieler, der von Anfang an gemacht, 10-mal wurde er ausgewechselt. Absoluter Führungsspieler, da gibt nichts dran zu rütteln, hat ja auch schon die Kapitänsbinde bei Osnabrück gehabt und bei uns nimmt er auch Führungspositionen ein, treibt das Spiel voran in letzter Zeit so etwas mehr, wo dann immer ein Kolper gefehlt hat. Also für mich ist wirklich Kolper, David Blacher und Tankulic vorne, das ist sozusagen unser Dreieck des Glücks. Also das ist das beste Mittelfeld, was wir jemals in der dritten Liga hatten. Sag ich jetzt. So, kleine Unterbrechung, die ihr wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt habt, außer durch meine Erwähnung jetzt, aber weil das etwas abgehackt wird. Ich hatte was zu David Blacher gesagt, war glaube ich auch fertig. Und Tobi, du darfst aber auch noch gerne zu Wort kommen.
Genau, ja, aber ich, also dem, was du gesagt hast, ist ja schon fast nichts mehr hinzuzufügen. Ist alles vollkommen richtig. David Blacher für mich einer der Spieler, der sich am Anfang der Saison erstmal beweisen musste, weil die Trikotfarbe vorher nicht in Ordnung war. Das hat er aber mehr als rausgerissen und also für mich auch eine der wichtigsten Figuren auf dem Platz. Keine Frage, Führungsspieler, und ich bin froh, dass er da ist.
Und ist auch immer schwierig, ist auch so wie bei Max Dombrovka so ein bisschen, immer so Spieler, die von Vereinen kommen, die abgestiegen sind, ist halt auch immer, die müssen sich immer erst beweisen, weil das ist schon richtig. Ich meine, gut, wir hatten relativ viele von diesen Spielern. Nee, aber ob das sozusagen, ob die dann sozusagen der Grund waren, warum die abgestiegen sind oder ob die jetzt so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität haben oder wie auch immer. Aber ja, genau, beide haben es ja gut bewiesen.
Ja.
So, kommen wir auch zu einem umstrittenen Charakter, der aber für mich eigentlich 100% in diese Kategorie gehört. Viele das ist Leute
schon ein bisschen
werden,
hart. Ja, ja.
Ist hart eigentlich, aber eigentlich gibt es da nichts dran zu rütteln. Also es ist Redi Guda.
Du hast ja gesagt, du hast da im Prinzip keine Abstufung drin in der Kategorie. Aber wenn, dann ist er halt gerade so auf Messerskante zwischen Führungsspieler und Stark-Aber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Redi Guda, ein Spieler, der für mich auch irrsinnig wichtig ist, viel Potenzial mit sich bringt, aber halt auch ab und an mal diese berühmt-berüchtigten Aussätze hat, die uns nicht weiterhelfen. Und deswegen sich eigentlich in meinen Augen noch fast diese Führungsspielerposition etwas kaputt haut dadurch. Ich kann mit dieser Einstufung leben, denke aber, also da müsste ein bisschen mehr Kontinuität in das rein, was er leisten kann.
Dann wäre er absoluter
Führungsspieler.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch so. Aber wenn man sich einfach mal guckt, er hat mehr Minuten gemacht als ein David Blacher und ein Ole Kolper zum Beispiel.
Ja gut, aber so, nur weil einer viel auf dem Platz steht, heißt das ja nicht, dass er besonders gut ist unbedingt.
Ja, aber wenn er nicht besonders gut ist, wird er nicht auf dem Platz stehen. Das ist ja so eine
gut.
Kontinuität. Man kann natürlich sagen,
klar, ist auch keine perfekte Alternative dafür.
Ja, genau. Und das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Ich kann es nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, der letzte Pass kommt doch nicht an. Die Flanke ist immer scheiße. Er macht keine Tore und so weiter. Ja, das mag sein, aber was er kann, was er auch gut macht, da hat Lutz, mein Bruder, mich drauf hingewiesen. Das war beim Spiel von gegen Borussia Dortmund 2, wo er zum Beispiel halt Gegner auf sich zieht, die dann aus den Räumen zieht quasi und dann halt Platz für andere schafft. Das ist dann halt auch so ein bisschen Sachen, die in keiner Statistik auftauchen und die einem auch nicht so hundertprozentig auffallen von Anfang an, aber sind halt einfach da und er leitet halt Konter ein, er leitet generell halt Spielzüge ein und es fehlt eben so der letzte Punkt noch sozusagen, dass dann halt alles perfekt ist, aber trotzdem ist für mich ein Redi Guda aus dieser Kategorie nicht wegzudiskutieren. Gut, aber auch was du sagst, ist natürlich richtig.
Ich lasse es vollkommen da stehen, aber auf Messerskante.
Auf Messerskante, okay.
Ein bisschen weniger, dann ist er ein Stark-Aber.
Ja, das Problem ist, Stark-Aber ist schwierig, weil er ist Führungsspieler-Aber, könnte man sagen. Aber er ist halt noch nicht so stark wie andere Führungsspieler. Aber ich sehe halt wenig Alternative. Außer man könnte eine Systemumstellung ins Spiel bringen, aber da sprechen wir vielleicht nach dem ersten Rückrundenspiel 2022.
Ja, ja, drüber. Da kommt der Spoiler schon. Ja. Ja, dann würde ich über neue Systeme sprechen.
Ja, so ist es. Ja,
immer wieder. Nächstes Mal geht es um Windows 11.
Genau. Mein Laptop kriegt es nicht. Scheiße. Ja. Obwohl, nee, ist nicht scheiße. Scheißegal. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem größten Sprung quasi von unten nach oben. Wenn man sich noch erinnert, ich hatte in der Hinrunde letztes Jahr gesagt, ein Spieler, der hundertprozentig enttäuscht hat, raus, wird ihn nicht mehr sehen, so wie er spielt. Absolut kacke. Christoph Hämlein. Jetzt klarer Führungsspieler. Weil er nicht nur mehr Minuten macht wahrscheinlich, oder ehrlich gesagt, so viele Minuten macht er gar nicht. Er ist oft in der Startelf, aber der ist halt ein alter Mann, der kann halt nicht 90 Minuten rennen. Allerdings, die Minuten, die er rennt, die rennt er auch das ohne Probleme, genau. Aber auch schon besser geworden, muss man sagen.
Ja, deutlich.
Generell,
alle ist jetzt der bösere Hämlein.
Ja, wirklich, also wirklich. Aber war gerade zu Locke nochmal eben, er hat eine Entwicklung gemacht, er hat sein Ego hinten angestellt, er hat sich den Dienst der Mannschaft untergeordnet, er kann sehr gut auf Außenbahn logischerweise spielen, ist halt einer, der offensiv wie defensiv spielen kann, was er jetzt zweimal auch schon machen musste und es sah gar nicht so schlecht aus. Ist, glaube ich, auch einer, den man eventuell sogar in die Mitte spielen lassen könnte, aber wirklich trotzdem aber überragend, wie er sich in Dienst der Mannschaft stellt. Ist auch einer der, wo ich vermutet hatte, vielleicht der letzte Saison vielleicht auch ein bisschen für negative Stimmung im Team gesorgt hat, weil er sich halt über das Team stellt, weil er dachte, okay, ich komme vom FC Kaiserslautern, ich bin jetzt bei Meppen, die müssen mal auf die Knie fallen vor mir. Ist jetzt, also war letzte Saison bestimmt auch nicht so, aber ist diese Saison definitiv nicht so. Ist ein guter Kumpel von Guda, das hat man immer gemerkt als
guter Kumpel, ja.
Guter Kumpel, genau, zu ihm hingegangen ist und ja, gejubelt hat, auch wenn einer von beiden nicht gespielt hat. Deswegen, das ist klasse. Also wirklich ein Spieler, der, glaube ich, auch wichtig ist, jetzt im Team auch, um junge Spieler auch so ein bisschen voranzubringen.
Ja, auch von seiner gesamten Mentalität her bringt er die Mannschaft weit nach vorne. Ist eine wichtige Stütze und ja, da nicht mehr wegzudenken.
Genau. Das, was du auch vorhin schon sagtest, mit dem Meckern und so, das kann er noch abstellen. Da ist immer noch
da viel da. Da ist noch Luft nach oben, aber schon nicht mehr so viel, wie es mal war.
Nee, genau. Und man merkt halt einfach an, dass er mal Kapitän war. Und diese Mentalität bringt er jetzt auch endlich beim SV Meppen zum Vorschein. Ja, und auf dem Platz, genau. So, hatte ich gesagt, 12-mal Startelf und 8-mal ausgewechselt.
Nee, warte, jetzt auf jeden Fall.
Ja. Na, ich muss mal gucken, ob das überhaupt stimmt, weil vielleicht war es auch umgekehrt. Nee, 8-mal eingewechselt, sowas. 12-mal ausgewechselt, also immer Startelf, immer raus. Das ist, wie ich sagte, alter Mann kann ja nicht so viele rennen. Und ja, auch ein Mann, der einen neuen Vertrag braucht. Das habe ich davor jetzt, Guda braucht noch einen neuen Vertrag. Der hat auch nur bis 2022. Ist jetzt natürlich die Frage, Hämlein ist natürlich auch ein alter Mann, 31, obwohl, nee, da geht noch was. Da kann man auch noch mal, da kann man mindestens noch mal ein Jahr dranhängen.
Zweje
von mir aus auch.
Zweje mag wie noch.
Ja, wie gesagt, das ist halt einer, der hat sich gut hochgearbeitet von letzter zu dieser Saison und das kann man einfach mal belohnen. Ja. Letzte Saison hätte ich natürlich gesagt, scheiße, der ist jetzt noch ein Jahr da. Jetzt sage ich, schade, er ist noch ein Jahr da. Deswegen, also da hat er sich verdient. Neuer Vertrag hat er sich definitiv verdient.
Ja.
Gut, dann habe ich jetzt eine neue Kategorie mir ausgedacht oder ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte die letzte Saison auch schon so da drin, ja, aber jetzt habe ich es, hatten wir auch, genau, ich will aber jetzt habe ich es anders über mir anders überlegt, weil ich wollte jetzt, ich habe die wichtige Stützen des Teams genannt und habe aber jetzt für jeden Mannschaftsteil sozusagen einen Spieler genommen. Also ich habe keinen Stürmer reingenommen, weil die haben wir jetzt ja eigentlich schon alle weggefrühstückt quasi. Ich habe dafür aber zwei Verteidiger genommen, also einen Innenverteidiger und einen auf der Außenbahn. Wahrscheinlich weiß man jetzt auch schon, welche Leute es sind.
Ich kann sagen, also so viel bleibt nicht mehr offen. Ich meine, gut, es kommt noch die Kategorie ohne Wertung. Da kann man sich grob auch ausrechnen, wen wir da drin stehen haben werden. Wenn wir jetzt noch 4 Spieler nennen müssen, dann ist es ganz klar, dass das halt die Fab Four sind, ja, die halt quasi die Stütze des Mapner-Spiels auch wirklich sind und ohne die halt wir auch nicht an der Tabellenposition wären, auf der wir gerade sind. Zum einen natürlich unser weltbester Torwart Erik Domaschke. Der uns auch diese Saison schon das ein oder andere Mal an wichtigen Stellen den Kasten ordentlich sauber gehalten hat.
Ja.
Sich quasi bis auf vielleicht 1-2 Schnitzer, worüber wir reden können, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und dementsprechend eine absolute wichtige Säule des Meppner-Spiels ist.
Führt seine Entwicklung aus der letzten Saison einfach fort. Also er wurde ja rausgeworfen für Luca Plugmann. Und hat sich dann aufgrund der Verletzung halt zurückgearbeitet, aber hat dann eine Entwicklung genommen, hat dann letzte Saison quasi als einziger in unserem Team quasi die beste, seine persönlich beste Leistung gebracht, würde ich einfach mal sagen. Auch da waren natürlich Fehler drin, die sind immer drin, kein Spieler ist fehlerfrei. Und aber bei Domaschke ist es so weniger geworden, er geht diesen starken Entwicklungsschritt immer noch weiter voran.
Ja.
Überragend.
Ja, er ist wie ein guter Wein. Umso mehr er reift, desto besser wird er.
Genau, und hat ja auch einen Fanclub, oder ich glaube zwei, glaube ich sogar, weil er ja auch einfach ein grundsympathischer Typ ist einfach, kommt ja immer so klar
in Interviews zum Vorschein. Falls er jetzt zuhört, quasi vor Mandys Fanshop schon zugesagt hat, dass er uns im Podcast mal besuchen wird.
Offiziell angefragt
habe.
Weil du ihn offiziell angefragt hast.
Ich habe ihn genötigt.
Ich wollte sagen, so aus Erzählung raus, ich war ja nicht dabei, aber ja, das stimmt, da hast du gemacht. Ja. Aber ja, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn da mal Zeit ist.
Machen wir Richtung Ende der Saison mal, denke ich.
Ja, auf jeden Fall, freue mich drauf. Gut, kommen wir zum Mr. Zuverlässig, auch ein Grund, warum es letzte Saison nicht lief, und zwar, weil er nicht auflaufen konnte, also er nicht lief, und das ist Steffen Puttkamp.
Oh ja, richtig.
Auch wieder so ein alter Wein, der gut reifen kann. glaube ich,
ja, der absolut, nicht nur Abwehrchef, sondern eigentlich auch der Chef auf dem Platz ist. Also mehr oder weniger. Ja. Man merkt das immer, wenn Putti fehlt, dann fängt Domaschke an zu schreien, tatsächlich.
Echt?
Ja, ja, okay. Ist ja so.
Also, ja, weil, weiß ich nicht,
das fällt mir gar nicht so auf. Ansonsten ist, glaube ich, Putti so das richtige Sprachrohr dafür, um die Befehle nach vorne zu schießen. Und also ohne ihn geht hinten gar nichts, habe ich manchmal das Gefühl. Also man merkt schon, dass die Abwehr sich komplett neu sortieren muss beim ersten Spiel, wo Putti fehlt.
Ja, aber kann sagen, ich
merke nicht, immer, weiß, was passiert.
Ich merke halt immer, dass ich immer schreien muss, wenn er nicht da ist, weil es dann einfach nicht so gut läuft.
Ja,
das auch, ja. Ja, ich kann schon mal krass spoilern. Einer von diesen Vieren wird auch der Spieler der Hinrunde sein.
Ach, komisch, dass es keiner von ohne Wertung ist.
Ja, es hätte ja sein können, dass man dann den rausnimmt und dann zum Schluss nochmal komplett ohne den man vorher nicht genannt hat, da reinnimmt. So habe ich es letzte Saison ja gemacht.
Ja,
ja gut, aber ja, Puttkamer, wirklich, ist überragend. Das, man hat ja immer so das Spiel dann im Kopf, das ist das Braunschweig-Spiel, wo er dann halt nicht dabei war und dann denkst du, okay, dann kriegst du eine 5-0-Packung, wo dann Hühnerhaufen hoch 10 war. Allerdings haben wir auch gegen Mannheim verloren, 5-0 verloren, wo er dabei war, aber ja, ist halt einer, der auch einen wichtigen Entwicklungsschritt macht, weitermacht immer noch, also der baut nicht ab, der nimmt immer noch Fahrt auf, und ist unfassbar wichtig einfach, genau.
Ja,
ist halt der Fels in der Brandung hinten, der sozusagen der Klebstoff ist, der die Mauer quasi zusammenhält. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat oder wo ich es mal gelesen habe. Kann auch sein, dass es irgendwie im Forum war oder auf Facebook oder so. Puttkamer schafft es einfach, dass neben ihm alle irgendwie gut aussehen. Also ob da jetzt ein Jibbi spielt, ob da ein Bünning spielt, ob da auch mal manchmal Ball dann irgendwie in die Innenverteidigung muss, weil Not am Mann ist und so weiter. Aber das funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut. Hundertprozentig kann es ja nicht immer funktionieren, aber es ist nicht immer so, dass man sagt, oh, jetzt bricht alles zusammen. Nein, Putti ist der Abwehrchef, der wirklich dafür sorgt, dass es perfekt läuft.
Der Abwehrchef, dem die Mannschaft vertraut.
Richtig. Ja, und jetzt
apropos,
kommen
wir apropos Balle.
Okay.
Du hast ja vor zwei Sätzen erwähnt.
Achso, okay. Genau, das ist sozusagen die zweite Position in der Verteidigung. Ich habe Balle da reingenommen, weil Balle sozusagen der überragende Mann ist, der, ich muss mal eben schnell mal gucken übrigens, da fällt mir ein, Erik Domaschke, logischerweise 20 Mal Starter, wurde einmal ausgewechselt, verletzungsbedingt, da hatte er seine Wunderheilung noch gegen
richtig
Osnabrück gehabt, wenn man sich noch dran erinnert. Und zu Steffen Puttkamer, 18 Mal Startelf und dreimal ausgewechselt. Auch natürlich wichtige Topspieler natürlich. Puttkamer auf Platz 4 und Erik auf Platz 6. Und Markus Bamert auf Platz 5. Passt da genau mucklig da rein. Und Evera war übrigens auch vor seiner fünften Gelben auch auf Platz 1 der meisten Spielminuten, sogar vor Erik. Also der hat immer alles gespielt. Ne? Der wurde, glaube ich, einmal wurde er ausgewechselt in der 90. Minute oder so und dann musste er halt auch nochmal ausgewechselt werden, damit Jupp ein paar Minuten kriegt, um sich einzugewöhnen für das nächste Spiel. Deswegen ist er halt ein bisschen runtergerutscht bei den Einsätzen. Aber ja, was ich sagen wollte auf jeden Fall, wichtiger Typ, der hat sogar ein Kopfballtor gemacht in der Saison, was sehr überragend war und halt auf 5 Scorerpunkte ist. Unser bester Assistgeber, weil er halt einfach unfassbar gefährliche Flanken schlägt.
Und weil er einfach überall auf dem Spielfeld ist.
Der einfach überall ist, genau, also wirklich rennt und die Linien hoch und runter, ist vor hinten, kann man auch Innenverteidiger spielen, als 1,73 Meter großer oder kleiner Spieler ist das ja eigentlich eine ungewöhnliche Position, aber kann auch da aushelfen und ist auch nicht so, dass der dann, ich weiß noch, gegen... ich weiß gerade das Spiel nicht mehr, aber eine Szene habe ich noch im Kopf, ich könnte wie in Wiesbaden gewesen sein, wo er dann halt auch etwas unglücklich aussah in Endverteidigung, aber in jedes Spielsystem arbeitet er sich rein. Also ich meine, er ist ja der Viererkettenmann auf der rechten Seite, kann jetzt aber auch meiner Meinung nach in der Fünferkette sehr gut spielen, hat sich sehr gut in die Innenverteidigerposition reingearbeitet und ist auch immer besser geworden. Auch überragend, wie er dann, wie gesagt, seine Flanken sind der Knaller. Also wirklich, wie viele wichtige Tore er mit diese 5 er da vorbereitet hat. Das ist wirklich, wirklich krass. Also eigentlich für mich deswegen unersetzbar. Klar, ein Jupp kann natürlich für ihn das ein oder andere Spiel mal machen. Allerdings ist Balmert noch eine Stufe höher. Und das ist nicht despektierlich Jupp gegenüber gemeint. Das ist einfach so überragend ist Markus Ballmert einfach. Und das
ist, so, wie es ist.
Ist, wie es ist, genau. Muss übrigens einen neuen Vertrag haben, bitte diesmal auch mehr als, der kann ruhig einen 5-Jahres-Vertrag haben. Ist ja auch noch nicht so alt, der Mann. Oh, 28, Alter, nee, das ist, nee, dann ist ein 5-Jahres-Vertrag in Ordnung. 28 geht ja noch, das ist ja ein gutes Alter für einen Fußballer. Ja, ich glaube aber, könnt ihr mir bei ihm auch vorstellen, dass er Meppen sehr ins Herz geschlossen hat, dass er da auch bleiben wird bei uns. Hoffe ich. Ja, also ich hoffe, das ist einer der wichtigsten, wo man über einen neuen Vertrag aushandeln muss. Hm.
Ja, und dann last but not Bühning haben wir hier noch Luka Tankulic stehen.
Luka Tankulic.
Was für eine Überraschung.
Was doch mal eigentlich, also eigentlich können wir das nicht einfach so stehen lassen. Wir müssen doch eigentlich gar nicht viel über Luka Tankulic sagen, oder? Außer, nee, meine Mutter hat mich immer getadelt, dass wir nicht Tankulic sagen sollen, sondern Tankulic. Tankulic, das klingt immer so komisch, das soll man nicht sagen. Luka, okay, Tankulic. Tanku, sagen wir aber Tanku. Ja, 20 Mal in der Startelf gestanden, 9 Mal ausgewechselt worden, auf Platz 2 unserer Spielminuten hinter Erik, auf Platz 1 unserer Topspieler, auf Platz 1 unserer Torjäger, auf Platz 1 unserer Scorer, also ne, zusammen mit Toren und Assists. Ja, ist einfach in der Form seines Lebens. Eigentlich kann man das fast stehen lassen. Da fällt mir ein, übrigens zu Erik sei noch dazu gesagt, 8-0 gespielt. Der beste Spieler in der Saison ist der Torwart von Braunschweig, hat 10-0 gespielt, dann 2-9 und dann kommt schon Erik mit 8-0, was stark ist. Sei nochmal nur eben so eingeschoben, aber ja, zu Tankulic, einfach Mr. Zuverlässig, Mr. Meppen im Moment.
Einfach Mr. Meppen und deswegen ja auch ganz klar und deswegen können wir es auch verkünden, hier ist wieder der Hinrunde.
Ja, wird niemanden überraschen. Man hätte noch sagen können,
wenn das einer anders sieht, bitte in die Kommentare, bitte unbedingt dann aber auch vernünftig begründen und dann werden wir das gerne auch nochmal aufgreifen, aber also für mich führt gerade kein Weg an Tanku vorbei.
Ich kann aber für alle vier dieser Liste, würde ich Argumente akzeptieren, sag ich mal. Gerade auch ein Puttkamer, wenn man dann sagt, ja, aber wenn er nicht spielt, dann fällt alles auseinander hinten, kann ich sagen, ja, ist was dran. Ballmert, ja, wenn die Flaggen nicht kommen, dann kann auch ein Tankulic eventuell nicht glänzen. Aber ja, meiner Meinung nach ist wirklich so, wie er die Saison spielt, ist überragend. Also er hatte Tanku immer so sein
quasi Tanku, irgendwie ja. Im Zentrum die Mannschaft zusammen, habe ich halt auch so das Gefühl. Ja, genau. Ist Dreh- und Angelpunkt und er bringt dann halt auch noch die Bälle ins Tor mittlerweile und das auch nicht zu knapp. Nee. Und das macht ihn halt einfach tatsächlich zum Spieler der Hinrunde, meiner Meinung nach.
11 Tore. Ist, glaube ich, sogar auch auf Platz 1 der Torjäger insgesamt.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, wirklich überragend.
Und da geht noch was.
Da ist noch was. Also man merkt ihm auch an, das macht ihm Spaß. Er ist nicht gehemmt durch die Vizekapitän-Rolle, so wie man als beim Florian Egerer letzte Saison ein bisschen hatte.
Mittlerweile blüht er darin
auf. Blüht richtig auf, genau. Übernimmt Verantwortung, ist auch jemand, der was man Rama halt vorwerfen kann, dass er dann halt das Dribbling noch zu sehr macht quasi, und sich dann in den Gegner reindribbelt. Schafft es halt ein Tankulic, 2 Spieler auf sich zu ziehen, trotzdem noch den Ball zu spielen oder sich durchzusetzen irgendwie, und das ist einfach, das ist in der Form seines Lebens. Das ist einfach,
definitiv.
Kann man einfach so festhalten, das ist der Wahnsinn. Der beste Luka Tankulic aller Zeiten.
Ja, den Meppen je gesehen hat. Ja, dann hast du halt noch in der Kategorie ohne Wertung Mathis Haßmann, Konstantin Frohmann, Julius Pünd, Yannick Ose, Moritz Hinnekamp, Joe Klöpper, Daniel Benke, Thilo Leugas und Richie stehen, was sich natürlich alleine auch in erster Linie daraus ergibt, dass diese Kollegen kaum bis gar nicht gespielt haben. Muss man einfach mal eben so salopp hinreißen. Am ehesten könntest du da noch Richie fast bewerten, der halt in den letzten Spielen dann immer zum Schluss eingewechselt wurde, mehr oder weniger.
Aber auch da hatte ich auch kurz überlegt, ob ich ihn vielleicht...
Momentaufnahmen halt, ne? Da dann halt eine Kategorie zu finden. Denn zu sagen, stark, aber wird ihm vielleicht nicht gerecht, Führungsspieler wird ihm sicherlich noch nicht gerecht, dafür spielt er viel zu wenig, wäre die Kategorie nicht richtig zu finden.
Auch noch nicht lange noch da.
Deswegen kriegt er am Ende der Saison eine Wertung von uns.
Ja. Thilo Leugas, trotzdem Führungsspieler natürlich, auch obwohl er ohne Wertung ist, aber bestimmt auch ein wichtiger Punkt so in der Kabine oder so. Wenn mal Training ist, ist er mit Sicherheit öfter mal da oder halt auch in der Teambesprechung, wie auch immer. Könnte ich mir zumindest vorstellen, ist ja mit Sicherheit im Mannschaftsrat und da auch trotz Verletzung bestimmt immer anwesend. Ich hatte noch kurz überlegt, halt, ja, zu guter Pasu, hatte ich erst in einer anderen Kategorie, in der Stark-Aber-Kategorie, weil es ja auch Björn Amitov reingeschafft hat quasi, habe ich aber doch rausgenommen, weil er halt die letzten 2 oder 3 Spiele, glaube ich, gar nicht mehr im Kader war. Und dann habe ich gedacht, okay.
Krankheitsbedingt halt.
Ne? Krankheitsbedingt, vielleicht will ich dann aber auch nicht zu viel bewerten. Dann warten wir es lieber ab.
Genau. Und das Einzige, was man noch positiv über die Kollegen aus dieser Kategorie sagen kann, also das, wobei das klingt ein bisschen zu negativ, aber Mathis Haßmann hat auf jeden Fall frisch seinen Vertrag verlängert. Ein wichtiges Signal, dass ein so junger Spieler halt auch die nächsten 2 Jahre seines Fußballdaseins bei uns verbringen möchte, also die nächsten 2,5 Jahre wohlgemerkt, denn er hat ja jetzt frühzeitig verlängert und damit ganz klar weiter hinter Erik die Nummer 2 sein wird. Mit Sicherheit diese Position früher oder später aber auch von Erik erben wird.
Ja.
Gerade auch mit der Leistung, die er erbringt.
Er hat jetzt ja auch beim FC Groningen eine Halbzeit spielen dürfen, da überragende Paraden gezeigt. Auch ich habe auch seine Parade im Kopf gegen Osnabrück im Landespokalspiel. Auch in der 45. Minute frei. Auch wieder so, da merkt man auch, dass er und Erik logischerweise zusammen trainieren, weil da ähnliche Körperhaltung waren und ähnliche Abwehrverhalten waren. Das ist einfach klar. Und auch mit
Also an der Stelle
André
halt auch
Pogge,
mal ein großes Lob an Pogge, ne?
wollte ich gerade sagen, genau. Das hat er ja auch gesagt, in der Vertragsverlängerung war es wichtig, dass er sich halt unter Pogge halt gut, super entwickelt hat und entwickeln kann. Und deswegen auch da bleibt, dass man redet sonst immer über Spieler und wenig über Trainer, außer Rico dann halt. Und auf jeden Fall auch müssen wir mehr über Mario Neumann und André Poggenborg, ich weiß immer nicht, sagen wir lieber Pogge,
Ja,
dann sind wir auf der
ja.
richtigen Seite. reden auf jeden Fall, klar. Und auch über das ganze Team hinter dem Team quasi, ne? Kennt ja vielleicht nicht alle, aber dann trotzdem, das ist ein Team, alles wichtige Leute, die dazu führen, dass der SV Meppen jetzt aktuell auf Platz 3 steht.
Und nicht nur die Leute sind dafür verantwortlich, sondern, und da wollen wir als letztes noch kurz drauf eingehen, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast,
Ja.
auch ihr, liebe Fans, ich meine, wir sind auch welche, aber wir müssen natürlich euch jetzt hervorgreifen hier, die ihr die Mannschaft bestmöglich unterstützt habt, die ihr alles gegeben habt, auch im Stadion, die ihr auch bei schlechtem Wetter das Stadion aufgesucht habt. Wir haben gedacht, als die Regeln umgestrukturiert wurden und mehr Leute ins Stadion konnten, oh, jetzt werden wahrscheinlich weniger Leute ins Stadion kommen, wurden eines Besseren belehrt, es waren mehr Leute da.
Ja.
Und es hat einen irrsinnigen Spaß gemacht, auch jetzt endlich wieder nicht nur vor leeren Rängen das Spiel auf dem Fernseher sehen zu können, sondern auch wieder mit euch zu feiern. Und ich muss auch positiv sagen, sage ich ja immer wieder, das Meppener Publikum ist eine Diva, aber es ist nicht mehr so schlimm, wie es einmal war. Ich
Nee.
meine, vielleicht kommen im Augenblick auch nur noch die richtigen. Unsere Reihe 5, wie ich sie so liebevoll nenne, haben wir wieder. Da sind genau solche Mecker-Heinis wie früher auch. Schöne Grüße, sollte einer uns zuhören. Und wenn steht auf, wenn ihr Meppener seid, gesungen wird, dann gilt das auch für euch. Würde mich wundern, wenn ihr jede Woche für die andere Mannschaft seid, auf jeden Fall. Und ansonsten macht es auf jeden Fall jede Menge Spaß wieder. Gut, den Montagsspielausreißer, darüber haben wir in der Folge ausreichend diskutiert, wie unsere Standpunkte dazu sind. Das brauchen wir, glaube ich, nochmal aufgreifen, auf jeden Fall.
Nee, das
Danke
muss man
an
nicht
euch. Ihr
aufgreifen.
seid an diesem Erfolg mit Schuld. Klopft euch gerade mal selbst auf die Schulter, dass wir so weit oben
Ja.
stehen. Und ich glaube, das ist auch ein irrsinnig wichtiger Faktor für die Mannschaft und ein irrsinnig wichtiges Signal, dass wir halt jede Woche dabei sind und mit der Mannschaft feiern und sie anfeuern.
Da haben wir auch noch dazu gesagt, es gibt ja vereinzelt Fangruppierungen, die ja negativ gegenüber 2G stehen, weil die dann sagen, ja, wir wollen, dass alle ins Stadion dürfen und bla bla bla. Bin ich auch sehr, sehr froh, dass die Fanszene, unsere Fanszene halt da sich enthalten hat und einfach ins Stadion geht und auch mit Maske dann auch Stimmung macht und so weiter, weil 2G mit FFP2-Maske, wie es halt die letzten beiden Spiele waren. Und sowas finde ich einfach gut. Man soll einfach zu politischen Regelungen dann, wenn man dagegen kritisch ist, dann gut, kann man natürlich seine Meinung sagen, ist ja auch in Ordnung, aber so komische Regel oder so komische Äußerungen dann von sich geben. So, wir wollen, dass alle ins Stadion dürfen. Ja, das kriegen wir hin, wenn wir aber erstmal diese Pandemie bekämpft haben
Ich
und
wollte gerade
das
sagen, das
geht halt
Problem
nur
ist, wir
durch
wollen erstmal,
Impfen.
dass alle leben dürfen.
So, richtig, genau. Und dann sich gegen Corona-Maßnahmen irgendwie versuchen da
Hatten wir ja zum Glück
zu
nicht.
sein.
Brauchen wir, ich glaube, brauchen wir gar nicht zu tief thematisieren,
Nee,
weil
nee, ich
das
finde
wäre
das
für uns
halt
zu
sehr, sehr
kritisch.
gut, dass man sich da raushält und einfach ins Stadion geht. Einfach den
Genau.
Fußball genießt, wie er ist, wie er möglich
Genau.
ist. Und so bekämpfen wir ja diese Pandemie mit dieser Impfkampagne. Und dauert
So
halt noch
ist
ein
es.
bisschen. Aber ja, haben wir am Anfang schon
Gemeinsam halten
gesagt,
wir es
je
durch.
mehr Leute sich impfen lassen, desto schneller ein bisschen dauert.
Richtig. Und
Gut.
Boostern hilft auch, haben wir am Anfang schon mal gesagt.
Boostern hast du am eigenen Leib erfahren.
Ja, dass
Haben
halt
wir ja
gut
auch gesagt
hilft.
am Anfang.
Ja.
Da hat gut hilft, genau.
Ja, jetzt haben wir fast 2 Stunden voll. Es reicht.
Ja, das reicht.
Ich denke, da sitzt auch der ein oder andere Hörer zusammen und sagt sich, Jungs, es reicht, kommt zum Punkt. Und
dann wir müssen noch so ein Codewort machen am Ende, dass dann Leute beim Gewinnspiel mitmachen. Aber wir haben ja nichts zu verlosen, weil wir nichts haben. Ja, genau. Bleibt mir am Ende nur noch zu sagen.
Gamepad haben wir noch, ne?
Ja. Ich wollte gerade sagen, da du immer battlest, battle ich mal nach Bewertung. Ne? Spotify, das kostet auch nichts. Spotify-Bewertung. Gerne rein abstimmen und wenn das möglich ist, auch reinschreiben. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn es geht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder so bei Facebook oder wie auch immer. Dann muss ich mal gucken, dass ich mich da tatsächlich auch mal anmelde und gucken, ob ich das dann vorlesen kann. Wo es auf jeden Fall geht, ist bei Apple Podcast. Da schon längere Zeit, seit August, keine neue Bewertung mehr reingekommen. Zumindest keine mit Text. Da haben wir 19 Bewertungen. Und bei Spotify, wie gesagt, beim letzten Mal, als ich nachgeguckt habe, waren es 13, vielleicht sind es jetzt Stand heute schon mehr geworden. Freut uns natürlich, dann kommen wir halt auch in der Sichtbarkeit voran sozusagen und der Podcast wächst und gedeiht quasi, das sehe ich an den Downloadzahlen, ja, und das freut mich richtig. Freut mich dann auch, dass es euch wahrscheinlich dann gefällt. sei vielleicht so ein bisschen Schlusswort.
Genau. Ansonsten möchte ich nur noch sagen, frohes neues Jahr, das haben wir am Anfang gar nicht
getan. Ja, und ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut verlebt.
Aber auf jeden Fall viel Glück, Gesundheit und schönen Fußball gemeinsam mit uns im Jahr 2022.
Genau.
Im Jahr des 110. Jubiläums des SV Meppen. Nicht vergessen, im November ist soweit.
Stimmt, richtig. Ja. Hätte ich jetzt auch so gar nicht im Gedächtnis gehabt, aber du hast natürlich vollkommen recht, bin ich auch mal gespannt, was da
passiert. Aber würde mich wundern, wenn was passiert. Wenn, dann wird man wahrscheinlich nächstes Jahr 111 Jahre feiern. Mal gucken.
Schnappst du. Man kann immer feiern. Man kann immer feiern.
Solide in der zweiten Liga. Ja,
richtig.
Alles klar.
Gut, dann danke ich fürs Zuhören und wir hören uns wieder.
Bis dann.
Ciao. So, kleiner Nachklapp nochmal eben. Wir hatten ja gesagt, dass wir nochmal klären, ob der SV Meppen am Ende der Rückrunde auch aufsteigen wird oder eben nicht. Und da hatte ich mir eine kleine Liste gemacht und habe mir die Spiele der Hinrunde angeguckt und gesagt, war das ein verdienter Sieg, war das ein unverdienter Sieg oder dementsprechend auch bei der Niederlage oder dem Unentschieden und habe das dann mal so auf die Rückrunde hochgerechnet. Also ganz unabhängig von Form der jeweiligen Mannschaft jetzt zum Zeitpunkt der Rückrunde, also der erste FC Kaiserslautern zum Beispiel des zweiten Spieltags, war da noch in einer anderen Form als der erste FC Kaiserslautern jetzt, wenn wir gegen ihn spielen müssen in der Rückrunde. Aber das ganz losgekoppelt, klären wir das jetzt mal. Die Hinrunde haben wir mit 33 Punkten beendet. Jetzt stehen wir mit 36 Punkten auf Platz 3. Schauen dann mal, wie die Rückrunde verlaufen würde, wenn wir die Spiele, die wir unglücklich verloren haben, dann auch noch gewonnen hätten. Oder gewonnen, wenn wir die gewinnen werden in der Rückrunde. Ne? Und dann würden wir die Rückrunde mit 39 Punkten beenden. Das wären dann insgesamt 72 Punkte für uns, was eine sehr, sehr gute Leistung wäre. Mit diesen Punkten wären wir, würde ich laut meiner Hochrechnung, auf Platz 2, auf einem direkten Aufstiegsplatz. Dann schauen wir uns die Rückrunde an. Ich sag mal eher realistisch, also wenn wirklich nicht die Spiele, die wir unglücklich verloren haben oder unglücklich unentschieden gespielt haben, sondern wenn die dann nur okay für uns laufen. Also ne, eine unglückliche Niederlage heißt ja nicht automatisch, dass wir das Spiel dann gewinnen. Ne? Dann würden wir die Rückrunde auch mit 33 Punkten beenden, dann hätten wir 66 Punkte. Das heißt, wahrscheinlich würden 66 Punkte, ist fragwürdig, ob 66 Punkte für den Aufstieg reichen würden. Und dann schauen wir uns die Rückrunde pessimistisch an. Also ein unverdienter Sieg wäre dann definitiv nur ein Unentschieden für uns und dann würden wir die Rückrunde mit 25 Punkten beenden. Würden dann im Endeffekt 58 Punkte für uns heißen. Wäre ein guter siebter Platz. Einfach mal so. So dahingestellt. Ob das jetzt wirklich so ist und nicht, ist natürlich klar, ist ja natürlich auch nur eine Quatschliste. Aber meine Prognose, wir beenden die Rückrunde zwischen Platz 2 und Platz 7. Und damit kann der SV Meppen, glaube ich, gut zufrieden sein. Und da bedanke ich nochmal eben für die letzten Minuten, dass ihr euch das auch nochmal angehört habt. Musste jetzt aber nochmal eingeschoben werden, da wir sonst im Podcast etwas angekündigt hätten, was wir nicht halten würden. Und das gibt es ja gar nicht bei uns. Deswegen muss das nochmal eben eingeschoben werden. Und tschüss.